Der FC Bayern ist Meister, aber in der nächsten Saison würde er einen anderen Trainer oder gar eine Trainerin haben. Wenn euch das überrascht, dann habt ihr gerade sehr überrascht geguckt. So ging es vielen, als diese Meldung kam am Gründonnerstag vor Ostern. Wir werden nicht nur das besprechen, sondern eben auch den 20. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Da ist wieder einiges passiert. Ich freue mich sehr, dass Justin Kraft hier ist und Helene Altgeld. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Ja, und dieses Gefühl, das durfte Jovana Damjanovic am Wochenende haben, denn jetzt ist es soweit, der FC Bayern ist Meister zum 7. Mal in seiner Vereinshistorie, hat damit aufgeschlossen zum VfL Wolfsburg in der ewigen Bundesliga-Meisterinnen-Tabelle, aber Bergisch Gladbach hat noch 2 Meisterschaften mehr. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ich gerade nicht gesagt habe, aber was so wichtig ist, dass es an den Anfang gehört: unsere Kontonummer hat sich geändert. Also wenn ihr uns unterstützt, bitte ändert eure Daueraufträge. Und am Mittwoch, hoffentlich jetzt endlich, erscheint dann auch das Rasenfunk Q&A, auf das einige von euch schon so lange warten. Und da wird es ein paar Neuigkeiten geben. Wir werden viele Fragen von euch beantworten und wir werden eben auch noch ein paar Hintergründe zu dieser Kontoumstellung erzählen. Also, schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass meine Gäste hier sind. Helene Altgeld, Helene, schön, dass du mal wieder Zeit hast.
Ja, für euch doch immer. Hallo.
Und Justin Kraft ist da und wir haben schon festgestellt im Vorgespräch, es ist ein paar Jahre her, dass wir hier on air miteinander gesprochen haben. Justin, schön, dass du hier bist.
Grüß dich und ich freue mich natürlich, dass wir mal miteinander mal wieder sprechen können.
Ja, wir gehen gleich rein in den Spieltag mit dem Spiel, auf das sich ziemlich viele Augen gerichtet haben. Am Sonntagnachmittag um 14 Uhr wurde am Campus angepfiffen zwischen Bayern und dem SC Freiburg. Das war klar, wenn Bayern dieses Spiel gewinnen würde, dann geht man als Meister aus diesem Wochenende raus und mit entsprechendem Rückenwind ins DFB-Pokalfinale jetzt dann an diesem Donnerstag. Vor dieser Partie, ich habe es im Intro schon gesagt, wurde allerdings bekannt, dass Alex Strauß den Verein verlässt. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns erst aufs Sportliche, besprechen, was da zu sehen war bei diesem Spiel gegen Freiburg und dann nochmal all das drumherum rund um diese Meldung. Also kommen wir kurz zum Spielfilm. Nach einem zu riskanten Pass vom Borggräfe kommt Lohmann zum Schuss. Das ist die erste Chance der Partie. Die ist allerdings auch noch recht harmlos. In der Anfangsphase schafft es Bayern, Freiburg festzusetzen in der gegnerischen Hälfte. Es gibt auch einige Freistöße für Bayern und einer davon, der führt dann auch zur Führung. In der 21. Minute bringt Caro Simon einen Freistoß von der linken Seite nach innen. Harder köpft den Ball am ersten Pfosten aufs Tor und Schüller an, die den Ball über die Linie drückt. Sah in manchen Einstellungen abseits verdächtig aus, aber so richtig aufgelöst werden konnte es nicht. Der Treffer zählte zum 1:0, war insofern nicht so relevant, weil danach Freiburg wirklich eine sehr gute Phase hatte und auch eine sehr gute Chance nach Flanke von Sikai auf Völmli. Das hätte eigentlich ein Weckruf für den FC Bayern sein sollen, aber der wurde gesnoost. In der 28. Minute verliert Bayern aus eigenem Ballbesitz heraus den Ball. Simon verfolgt Völmli in den Strafraum, ist aber nicht nah genug dran und hebt dann das Abseits auf. Deshalb kann Felde auf Völmli stecken und die tunnelt Ena Mamutovic zum 1:1. Und so kann Svenja Völmli, kurz nachdem sie eine wirklich gute Chance vergeben hat, direkt das Tor erzielen und stellt damit wieder auf Pari Pari. Danach hat Bayern große Probleme und keine Chancen mehr, bis dann die zweite Hälfte beginnt und ein Foul an Schüller ungeahndet bleibt. Da gibt es viele Diskussionen drüber. Im Nachhinein ist es nicht so wichtig, denn es wird nicht spielentscheidend gewesen sein. Harder scheitert zwar noch an Borggräfe, aber Bayern spielt generell viel druckvoller und das drückt sich dann auch in Toren aus. 67. Minute, Clara Bühl zieht eine Ecke im Bogen auf den zweiten Pfosten, wo Pernille Harder komplett frei einköpfen kann zum 2:1. Axtmann kommt einfach nicht mit ihr mit. Alle Spielerinnen standen am ersten Pfosten, nur Schüller und Harder, die waren jeweils ihren Gegenspielerinnen zugeordnet am zweiten Pfosten und da kam der Ball dann auch hin. Kurz darauf fällt Schasching der Ball vor die Füße, sie wird aber geblockt, Völmli verpasst das Tor, genauso wie Tuva Hansen und in der 79. Minute wird dann dieses Spiel entschieden. Wieder führt ein Standard zum Tor für Bayern, Lohmann wird erst noch geblockt, dann chippt Vigos dort hier den Ball nach innen, bekommt ihn von Stierli aber zurückgeköpft und köpft ihn dann selbst aus kurzer Distanz zum 3:1. Sie war erst kurz vorher eingewechselt worden und entscheidet so diese Partie. Clara Bühl trifft dann noch die Latte, aber im Grunde ist alles, was dann noch kommt Makulatur. Irgendwann warten auch die Freiburgerinnen nur noch auf die Meisterfeier der Bayern-Spielerinnen und können sich sicherlich aber ärgern, Helene, dass man eigentlich ja wieder ein gutes Spiel gemacht hat, aber dann eben in dieser absoluten Druckphase nicht genug standgehalten hat. Es tut aber natürlich weh nach Standards, die Gegentore zu kassieren. Also wie würdest du denn, wenn wir gleich lange über Bayern sprechen, aus Freiburger Sicht auf diese Partie blicken?
Gut, das mit den Standards tut natürlich weh, aber da ist Freiburg jetzt mitnichten das einzige Team, dem es so ging diese Saison. Also gut, jetzt bin ich schon wieder in der Bayern-Perspektive direkt, aber es war ja doch ein relativ standardmäßiges Spiel eben aus der Münchnerin Perspektive. Also sehr viele Tore nach Ecken und Freistößen erzielt diese Saison. Sehr kopfballstark natürlich viele Spielerinnen und auch viele Tore, was sich auch so ein bisschen durchzieht in der zweiten Hälfte. Von daher können sie sich vielleicht immerhin ein bisschen damit trösten, dass ihnen da nicht alleine ging. Ja, ich fand auch, dass sie eine sehr starke Phase hatten, da nach diesem Rückstand, haben ein paar Sachen auch probiert, um gegen Bayern, um dagegen zu halten. Zum Beispiel hat Selina Wobern sich immer wieder ein bisschen tiefer fallen lassen und damit so ein bisschen die Bälle verteilt, um einfach diese Sicherheit im Aufbauspiel reinzubringen. Das fand ich ganz interessant. Und sonst war der Ansatz klar, einfach die Bälle zu chippen und Hauptsache Cora Zikai kann dann ein 1-gegen-1 kriegen und das hoffentlich auch gewinnen. Hat ein, zweimal ganz gut geklappt, aber dann am Ende nicht oft genug. Ja, ich fand es war unterm Strich eine solide Freiburger Leistung. Einige Spielerinnen haben mir sehr gut gefallen, zum Beispiel Felde, die du ja gerade schon erwähnt hattest, die diesen schönen Steckpass gespielt hatte, vor dem Ausgleich auch defensiv ziemlich gut, hat da immer wieder ihre Mitspielerinnen genervt. Ja, am Ende geht dann so ein bisschen der Sprit aus, man kann eben Bayern nicht an den ganzen Hereingaben hindern und man ahnt dann schon so ein bisschen, als eine nach der nächsten reinkommt, irgendwann wird es passieren, irgendwann wird jemand frei sein und das ist dann natürlich so, gerade bei jemandem wie Pernille Harder, die auf Laufwege einfach absolut spezialisiert ist. Genau, also ich denke, aus Freiburger Perspektive wird man sich nicht grämen über das Ergebnis. Insgesamt sehe ich einen ziemlich positiven Trend auch bei Freiburg gegen die Top-Teams. Also sie haben es ja auch schon diese Saison geschafft, Wolfsburg zu ärgern. Sie haben ja auch schon Bayern zu Hause geärgert natürlich. Und das war vor ein paar Jahren nicht so, dass sie da auch wirklich mithalten konnten. Also vor ein paar Jahren war es eigentlich so, dass das eine garantierte Nullrunde war gegen Bayern und Wolfsburg. Vor Theresa Merck lag, glaube ich, der letzte Punktgewinn gegen Bayern schon einige Jahre her. Da war dann 2018 mit diesem Freiburger Superteam mit Magul, Gwyn, Bühl, Simon.
Also Bayern 2 war ja das damals.
Bayern also Bayern 2, genau.
Future Bayern gegen altes Bayern.
Genau so. Ja, insofern denke ich, positiver Trend gegen die Top-Teams auf jeden Fall. Paar Lichtblicke, auch zum Beispiel Nia Schenk nochmal kurz erwähnen, hat einen Startelf-Einsatz bekommen, vielleicht ein bisschen überraschend, aber es ist ziemlich gut gemacht, finde ich, auch gegen Clara Bühl und so im Zweikampf. Ich erinnere mich noch gut, ich habe sie mal gesehen vor ein paar Jahren, 2021 oder so, gegen Wolfsburg, hat sie eines ihrer ersten Spiele gemacht in der Bundesliga und da war sie auf jeden Fall physisch auch noch so ein bisschen unterlegen, ist ja heute auch noch relativ klein, aber beim Spiel gegen Bayern hat sie sich ziemlich gut reingebissen, finde ich. Von daher, ja, ich denke, man kann die Leistung so mitnehmen. Man hätte sich natürlich gewünscht, die Meisterfeier jetzt zu ruinieren, aber ich glaube, das war von Anfang an nicht so super realistisch, wenn die Bayern es dann wirklich wollen und ja, so kopfballstark auftreten wie an dem Tag, hat man einfach wenig zu machen als Freiburg. Mhm.
Justin, wie hat dir der SC gefallen?
Ja, ich schließe mich vollumfänglich an. Ich fand auch, dass Freiburg eine sehr gute Leistung in München gezeigt hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Die Anfangsphase war ziemlich beeindruckend, finde ich. Weil man hat ja schon das Gefühl, Bayern geht da aufs Feld und die wollen das schnellstmöglich hinter sich bringen sozusagen und das Ding reißen und die Meisterschaft dann feiern und alles locker nach Hause bringen. Und Freiburg hat genau das eben nicht zugelassen, sondern haben druckvoll auch nach vorn gepresst. Das fand ich sehr beeindruckend, also wie hoch sie teilweise auch angelaufen sind, wie sie Bayern auch in Schwierigkeiten gebracht haben. Also Bayern im Aufbauspiel überhaupt nicht stabil in der ersten Halbzeit, immer wieder auch mit relativ leichten Ballverlusten, aber eben auch erzwungenen Ballverlusten von Freiburg. Ja, und so musst du gegen Bayern spielen, glaube ich. Ich kann mich erinnern, in der Hinrunde, als Köln dort mal zu Gast war, da war die Anfangsphase relativ ähnlich und da hatte Bayern auch sehr große Schwierigkeiten. Also unabhängig davon, welche individuelle Qualität jetzt beim Gegner ist, bei Freiburg natürlich nochmal höher als bei Köln. Dieses hohe Pressing kann schon, zumindest phasenweise, kann schon ein Schlüssel auch sein in München. Und das hat Freiburg probiert, das haben sie gut gemacht und haben sich auch von diesem 0-1 nicht unterkriegen lassen, hatten dann ihre stärkste Phase, wie du vorhin richtig auch erwähnt hattest. Und ja, also komplett verdient diesen Ausgleich auch erzielt. Und ja, dass Bayern dann am Ende über Standardsituationen, aber auch über eine gewisse Kontrolle in der zweiten Halbzeit den Druck dann aufbaut, bin ich bei Helena. Also das kannst du Freiburg dann natürlich nicht vorwerfen. Würde ich eher Bayern dafür loben, dass sie dann in der zweiten Halbzeit das Nötigste getan haben, um die Kontrolle eben auf ihre Seite zu bringen.
Auch zwei, drei interessante Entscheidungen. Also ihr habt schon Schenk angesprochen. Firmly muss man sicherlich auch nochmal hervorheben, die ein gutes Spiel gemacht hat, nicht nur wegen ihres Tores. Und Koray Sikay, also die wird jetzt bei mir in allen taktischen Darstellungen immer auf rechts angezeigt. Ich hatte mir aber notiert, dass sie links begonnen hat und dann gewechselt hat, die Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Knick in der Optik hatte, aber auf jeden Fall kann man festhalten, dass Koray Sikay gegen Caro Simon wirklich einige sehr, sehr gute und erfolgreiche Duelle hatte. Das war vielleicht das eine 1-gegen-1-Duell auf diesem Platz, was in der Mehrheit die Freiburger Spielerin für sich entschieden hat. Die Anschlussaktionen waren halt dann oft nicht sauber genug oder manchmal kam da nochmal jemand zu Hilfe oder Caro Simon hat sich irgendwie nochmal zurückgekämpft in das direkte Duell. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend zu sehen, dass es auch so geklappt hat, dass es eben offenbar auch dem FC Bayern nicht gelingt, Sikay komplett aus dem Spiel zu nehmen und damit dann eben auch einen Großteil der Freiburger Offensive, so ehrlich muss man sein. Aber nichtsdestotrotz gab es eben ja auch die zweite Hälfte, die war viel, viel druckvoller und dann deutete es sich an, dass Bayern dieses Spiel dreht und wie dann die Tore fallen, passte auch sehr gut zu dieser Rückrunde, in der ja, Justin, der FC Bayern keinen einzigen Punkt abgegeben hat bei 21-3 Toren. Also das ist absolut beeindruckend. Wir haben es im Zustandekommen gesehen, dass es natürlich hin und wieder auch mal auf die Seite von Bayern gefallen ist in 50-50-Entscheidungen, aber insgesamt 7 Punkte also vor Wolfsburg in der Rückrunde eingelaufen, 9 sogar vor Hoffenheim und Frankfurt. Also das ist logischerweise, nachdem die Herbstmeisterschaft ja noch an Eintracht Frankfurt ging, das ist der Backbone dieses Meistertitels.
Absolut. Und ich fand auch, dieses Spiel gegen Freiburg war nochmal sinnbildlich eigentlich für alle Stärken, aber auch alle Schwächen, die die Bayern unter Alexander Strauß in diesen 3 Jahren entwickelt haben. Also Stärken absolut nach so einer, ich sag nicht schlechten Anfangsphase, aber schon einer Anfangsphase, wie sie sich Bayern eigentlich nicht vorstellt. Dann die Ruhe zu bewahren nach diesem Ausgleich und in der Halbzeit sich nochmal zu sammeln und eben rauszukommen und dieses Spiel dann so runterzuspielen, so kontrolliert runterzuspielen, die geduldig auch zu bleiben, nicht irgendwie in Hektik zu verfallen, sondern geduldig weiter die Kontrolle zu bewahren über dieses Spiel, auch keine naiven Dinge zu machen, also nicht zu sehr aufzumachen, sondern wirklich genau das richtige Tempo anzuschlagen, um dann dieses Gefühl zu haben, wir werden hier irgendwann schon dieses Tor erzielen. Und dieses Vertrauen in sich hat Bayern. Ich glaube, die ein oder andere Mannschaft dort oben in der Bundesliga hat dieses Vertrauen in sich nicht immer oder nicht immer gehabt. Und das ist dann am Ende auch eine Qualität, die sie entwickelt haben unter Alexander Strauß. Sie spielen nicht immer spektakulär, sie spielen nicht immer den hochattraktiven Fußball oder Offensivfußball, aber sie schaffen es halt, diese Spiele unter Kontrolle zu bringen und dann mit ihrem Tempo den Gegner irgendwann dann auch zu erdrücken und in den richtigen Momenten diese Tore zu erzielen. Und gerade auch diese Standardsituation, jetzt sind es 3 Tore gewesen, die nach Standards gefallen sind. Auch das irgendwo typisch. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal mit Alexander Strauß darüber gesprochen und dann hat er mir gesagt, er hat mit seinem Team, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es statistisch sich so belegen lässt, aber er hat mal gesagt, dass meisterschaftsgewinnende Teams eben einen hohen Anteil ihrer Tore auch per Standardsituation erzielen und deswegen Bayern dort ja einfach einen großen Wert auch drauf legt. Und genau das merkt man ja auch. Und das sieht man auch, dass viele Tore eben nach Standards fallen und das kann ein Mittel sein, gerade wenn es mal nicht so läuft. Und bei den Bayern war es relativ häufig dann auch in dieser Saison in entscheidenden Spielen oder in engen Spielen ein Mittel, um die Tür zu öffnen und ja, am Ende deshalb auch ein verdienter Meistertitel, auch wenn man natürlich sagen kann, dass spielerisch hier und da noch ein bisschen Luft nach oben ist, aber auch da könnte man wieder ein Lieblingswort von Alexander Strauß anführen mit dem berühmten Prozess, ja. Entwicklungsprozess. Sprechen wir vielleicht später noch drüber.
Ja, über den Prozess müssen wir definitiv sprechen, denn der läuft jetzt dann ohne Alex Strauß weiter. Und ich glaube, so ein bisschen die Grundfrage, Helene, beim FC Bayern ist nicht nur in dieser Saison, wie viel ist taktische Überlegenheit und was ist individuelle Überlegenheit? Und ist es überhaupt wichtig, es voneinander zu trennen? Wahrscheinlich würde da Alex Strauß jetzt eine andere Meinung haben als ich. Ich würde die These in den Raum stellen, taktisch ist sowieso der FC Bayern mit das beste Team dieser Liga, aber dass man jetzt in der Rückrunde einen solchen dominanten Lauf starten konnte, da würde ich sagen, schlägt das Pendel eher bei der individuellen Überlegenheit aus. Man hat einfach den besten Kader und du hattest immer wieder Spielerinnen, gerne mal Pernille Harder, wie auch in diesem Spiel, aber eben auch die Abwehrspielerin Vigo Storti mit ihren wichtigen Toren nach Standards oder eben eine Clara Bühl, die auch mal alleine Spiele fast alleine entschieden hat. Also meine Arbeitsthese wäre eben, also in der Rückrunde war es jetzt vor allem die individuelle Überlegenheit, die aufgebaut hat auf einem taktischen Fundament. Was würdest du sagen?
Ja, würde ich mitgehen. Also ich denke, es ist auch vor allem der Faktor, dass Spielerinnen sich noch besser eingespielt haben, vor allem jetzt Harder und Bühl zusammen. Ich finde, das hat man richtig gesehen nochmal in der Rückrunde, dass da nochmal mehr diese intuitive Connection gekommen ist, dass die Laufwege besser angepasst sind. Und daran haben sie natürlich extrem viel gearbeitet. Hat ja Pernille Harder auch oft betont, dass das wirklich ja ein großer Fokus war für sie. Und man sieht einfach diese Flanken von Bühl auf Freistöße, wie die da mit Ife reingedreht werden. Das können einfach sehr wenige Spielerinnen. Und das ist natürlich dann schon individuelle Qualität auf jeden Fall. Andererseits natürlich taktisch haben sie schon in jedem Spiel, finde ich, so ein paar kleine Kniffe, wo man einfach sieht, das hat auch nicht jedes Team, dass sie dann auch im Spiel teils nochmal gut umstellen und dass sie eben diesen Druck aufbauen können, was nur wenige Teams so machen. Also ich finde, Freiburg hat es gar nicht so schlecht gemacht gegen das Pressing, aber ich finde, im Mittelfeld hatte Bayern in der zweiten Hälfte wirklich diesen guten Zugang und Freiburg hat dann teilweise noch ganz gut den Ball verarbeitet, aber wenn dann die fünfte Spielerin in Folge an den Ball kommt, die unter Druck ist, dann ist er halt irgendwann mal weg. Und ja, ich finde, Bayern hat das gut hingekriegt, zum Beispiel auch indem Simon oft recht weit nach innen gerückt ist, auch das Mittelfeld da verstärkt hat. So ein bisschen dieser Lucy Bronze Move, den man ja kennt von England, hat auch ganz gut funktioniert, finde ich, für Bayern. Von daher gibt es natürlich schon immer wieder diese kleinen Feintunings, die man da hat. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine wichtige Frage sein für die Entwicklung. Und ich fand es auch interessant, weil ja auch Champions League war jetzt am Wochenende. Da hat ja Lyon relativ klar und desolat gegen Arsenal verloren, wenn ich das mal sagen dürfte, obwohl sie jetzt keine Ausfälle hatten oder sowas. Und das ist natürlich auch die Frage für Bayern, warum konnten sie es dann nicht schaffen, die Defensivschwächen von Lyon in dieser Weise zu exponieren, wie es jetzt Arsenal geschafft hat. Also ja, gerade die internationale Entwicklung wird auf jeden Fall noch sehr spannend sein zu beobachten. Und da muss dann vielleicht ja selbst taktisch nochmal eine Schippe draufgelegt werden.
Ja, ich glaube, da muss man auf zwei verschiedene Perspektiven schauen, auch da wieder taktisch und so ein bisschen auch individuell, weil ich glaube, auf dem Champions-League-Niveau haben die Ausfälle, die der FC Bayern ja nun mal hat, noch deutlich mehr gewogen. Also gerade ohne eine Georgia Stanway, aber auch ohne eine Naschenweng. Oberdorf kann man jetzt natürlich nicht so bewerten in dem Sinne, dass sie gefehlt hätte, weil es ja vorher auch ohne sie funktioniert hat, aber war natürlich auch ein Transfer mit großem Namen, mit großer Qualität, den man sehr, sehr gerne, glaube ich, im Kader gehabt hätte für die Saison. Insofern auch das natürlich ein Ausfall, mit dem man dann irgendwo klarkommen muss. Man hat im Winter natürlich auch mit Caruso beispielsweise nachgelegt, aber die hat ja jetzt auch nicht so die ganz große Rolle gespielt. Ich glaube schon, dass das auf internationalem Niveau einerseits eine Rolle gespielt hat, dass so ein paar Top-Spielerinnen da eben gefehlt haben und andererseits auch da wieder das Taktische. Ich glaube, wenn man bei Alexander Strauß oder unter Alexander Strauß eine Sache an den Bayern kritisieren kann, dann, dass aus dem Spiel gerade im letzten Drittel manches noch zu unpräzise ist, manches noch nicht so ganz fertig wirkt und Bayern es in zu vielen Spielen nicht geschafft hat, aus dem Spiel heraus dann auch dauerhaft Druck auszuüben und gefährlich zu werden. Und wir haben über die Standards gesprochen. Natürlich ist das ein Mittel, was gut funktionieren kann. Aber ich finde, man hat auch gegen Lyon in beiden Spielen dann auf dem hohen Niveau, wo Bayern ja mal hin möchte, gesehen, dass da eben so ein paar Limitationen vorhanden sind. Und das würde ich eben nicht nur an der individuellen Qualität festmachen, sondern schon auch daran, dass der berühmte Prozess da entweder noch nicht weit genug war oder dass Alexander Strauß selber dort an ein paar Limits gestoßen ist.
Wobei man sagen muss, die erste Hälfte im Rückspiel gegen Lyon, das war das beste Bayern, was ich, glaube ich, überhaupt jemals gesehen habe. Und dann ist es aber leider auch typisch für das internationale Bayern, dass man dann im Grunde mit der ersten Aktion der zweiten Hälfte ein Tor kassiert. Also da gab es aber auch schon Entwicklungen. Aber das zeigt ja schon, wo eben der FC Bayern steht und in welche Situation man auch reingekommen ist. Ich meine, ich habe das auch mit den Meisterschaften nochmal erwähnt, um klarzumachen. Ich meine, wir kommen jetzt aus einem Jahrzehnt, in dem immer Wolfsburg oder Bayern Meisterinnen geworden sind. Und dadurch, dass der FC Bayern jetzt eben der neue Primus ist, und das ist ja unangefochten, alles andere wäre Quatsch. Natürlich sind die anderen auch gut, aber sie sind Herausforderinnen. Kommt man jetzt eben auch in die Situation, die Männervergleiche sind doof, aber man kennt sie eben auch aus dem Männervereinsfußball in Deutschland, dass der Erfolg irgendwann eher am Internationalen gemessen wird als am Nationalen, wo alles außer nicht der Titel schon ein Misserfolg ist. Ganz so weit sind wir noch nicht, will ich noch nicht behaupten. Ne? DFB-Pokal und so weiter ist da noch ein ganz eigenes Thema bei Bayern. Aber da rutscht man rein in diese Situation, und ich bin sehr gespannt, wie man da in Zukunft mit umgehen wird. Und das betrifft ja dann auch die Frage, wie man nach Alex Strauß jetzt weitermacht, in welche Richtung eines Trainers oder einer Trainerin man schaut und wie man jetzt den ganzen Prozess weitergestaltet. Lasst uns da mal einsteigen in dieses Thema, der Abschied von Alex Strauß. Ich nehme an, Helene, dass er dich auch überrascht hat. Zumindest ich habe vorher gar nichts flüstern gehört. Wie hast du denn das empfunden, die Art und Weise, wie das bekannt gegeben wurde? An einem Gründonnerstag mit einer Pressemitteilung. Es gab für über eine Woche keine Möglichkeit, in der Pressekonferenz Nachfragen zu stellen. Und es gab auch keinerlei Reaktionen von Spielerinnen bei Social Media oder in anderen Publikationen. Das kam dann alles erst in der Woche drauf. Also wie hast du das Timing und eben die Entscheidung an sich aufgenommen?
Das war schon alles ein bisschen strange, würde ich mal so bewerten. Also natürlich kam dieser Transfer super überraschend, für mich auch. Ich hatte jetzt auch kein Inside-Knowledge oder so. Und dann war es ja auch so, dass erst der Abgang verkündet wurde und dann ein paar Stunden später stand auch schon fest, dass er zu Angel City geht in die USA, wo man sich auch gefragt hat, warum wurde das dann nicht direkt mitverkündet oder sowas. Wurde auch noch kurz dann spekuliert, warum hört er jetzt auf. Es wurde irgendwie auch noch von familiären Gründen oder so gesprochen in der Abschiedsmitteilung. Und dann ein paar Stunden später stand schon der neue Verein fest. Das war auch so ein bisschen seltsam, finde ich. Aber ja, gerade natürlich auch diese fehlende Kommunikation hat, glaube ich, schon viele irritiert. Man kann natürlich gut verstehen, dass Bayern jetzt mit dieser Ankündigung vor Saisonende sicherlich einem Leak oder so vorbeugen wollte, dass nicht so die Gerüchte gestreut werden über Social Media oder so, dass man selber dann das in der Hand hat, das selber verkünden kann. Und trotzdem hat es, glaube ich, in den ersten Tagen schon für ein paar Irritationen gesorgt, ja.
Also es gab eben diese Pressemitteilung und da wurde er unter anderem zitiert: Ich habe immer mein Bestes gegeben, was jedoch Herausforderungen im familiären Bereich mit sich gebracht hat. Und das ist im Grunde eigentlich der einzige Grund für einen Abschied, der angegeben wird. Und wenn es private Gründe sind, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Dann wollen wir eigentlich auch gar nicht mehr wissen. Trotzdem ist eben der Zeitpunkt, und das wurde ja Justin später dann auch nochmal aufgearbeitet, nach Feedback von Medienseite, möchte ich sagen. Also der Zeitpunkt war schon ein bisschen seltsam, so vor dem Osterwochenende und vor allem ohne, dass es irgendwelche begleitende Berichterstattungsmöglichkeit gab. Also für PrintkollegInnen hat das bedeutet, dass der erste sinnvolle Artikel dazu im Grunde erst nach Ostern erscheinen konnte, also am Dienstag. Wenn du ganz schnell warst, hast du vielleicht noch irgendwie was am Donnerstag machen können. Aber ja, das wirkte etwas seltsam nach außen hin, wenn man es aus Sicht der Öffentlichkeit sieht, also dass man eben eine Berichterstattung darüber möchte, die nicht auf Spekulationen aufbaut, denn so konnten wir ein paar Tage lang, also ich weiß, bei euch sind ja wahrscheinlich auch alle Drähte heiß gelaufen, wir haben miteinander schon viel drüber gesprochen, aber wir hatten eben wenig Fleisch, über das man es berichten konnte. Also was sind denn da deine Gedanken zu, wie das passiert ist und warum das vielleicht so passiert ist?
Ja, also ich habe eigentlich nur einen Erklärungsansatz und Helena hat das gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass man einem Leak vorkommen wollte. Und ich glaube, Josef Taurer, der Pressesprecher des FC Bayern, hat das ja dann auf der Pressekonferenz vor Freiburg auch mindestens indirekt so bestätigt, als er gesagt hat, dieser Zeitpunkt wurde auch deshalb gewählt, weil man selber die Kontrolle darüber haben wollte, welche Informationen nach außen gehen, beziehungsweise dass man selber das dann eben verkündet und nicht, dass es dann irgendwo in irgendeinem Medium steht, wo es Gerüchte gibt. Ich glaube, dass bei so einer Entscheidung, das heißt, ich glaube, man weiß es, dass da eben mehrere Parteien beteiligt sind und eben nicht nur zwei, drei Leute, sondern mehrere Leute. Und Alexander Strauß hatte das, glaube ich, auch auf der Pressekonferenz gesagt, je mehr Leute dann eben Bescheid wissen, desto schwieriger wird es auch, das geheim zu halten. Und das ist meine einzige Erklärung dafür, warum der FC Bayern zu so einem relativ komischen Zeitpunkt eben mit dieser Mitteilung dann auch rausgegangen ist. Was ich zusätzlich aber schwierig fand, war die Art und Weise, du hast es gerade schon gesagt, wie diese Pressemitteilung auch aufgebaut war, relativ kurz und knapp mit ein paar Zitaten, aber eher die Spekulationen noch anheizend, als dass man irgendwie die Fragen, die dort entstehen, beantwortet hat. Und das fand ich persönlich ein bisschen schwierig, auch da sicherlich aus einer berichterstattenden Perspektive heraus. Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch bei Fans so gewesen sein wird, zumindest bei manchen Fans, dass sie diese Pressemitteilung gelesen haben und sich dachten, hä, ist das jetzt irgendwie der 1. April oder wo kommt das jetzt auf einmal her? Es hat sich ja auch null angedeutet, weder in der Öffentlichkeit noch irgendwie hinter verschlossenen Türen. Also das war schon relativ strange und das fand ich auch relativ komisch. Ja, und wie gesagt, einzige Erklärung, die ich da habe, ist, dass der FC Bayern vielleicht Angst bekommen hat auch, dass an diesem Tag oder am nächsten Tag oder übermorgen dann eben andere diese Meldung leaken werden und ja, dass vielleicht sogar Angels FC oder so das vor dem FC Bayern dann verkündet, was ja auch dafür spricht, dass sie dann ein paar Stunden später das öffentlich gemacht haben.
Ich denke, was natürlich interessant ist, Angel City hätte den Trainer bestimmt auch mit Kusshand schon früher genommen. Also da bin ich auch gespannt, wie da wohl die Gespräche liefen, weil die amerikanische Saison ist jetzt gerade in den Startlöchern, ist gerade losgegangen und Angel City schleppt sich eher so ein bisschen von Spiel zu Spiel. Aber Bayern hat jetzt Strauß natürlich trotzdem noch bis zum Saisonende behalten wollen. Aber was ja interessant ist auch noch, ist, dass so ein bisschen angedeutet wurde, dass der Vertrag mit Strauß aufgelöst wurde, dass man ihm da entgegengekommen sei. Und das hat mich auch überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil Angel City jetzt nicht als Club dafür bekannt ist, dass sie so große finanzielle Sorgen hätten oder so, dass sie da nicht das nötige Kleingeld haben, um einen Trainer mit solchen Stärken wie Alexander Strauß rauszukaufen. Also das ist einer der wertvollsten Frauenclubs der Welt, da muss man nicht drüber diskutieren. Die haben extrem viele spannende Spielerinnen und so. Also da fand ich schon interessant, dass Bayern denen einfach so stark entgegengekommen ist und habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, falls das jetzt der Fall ist, ob man da nicht ein bisschen mehr hätte rausschlagen können.
Und genau das ist die entscheidende Frage. Also die Fragen, die es eben zu diesem Wechsel gibt. Also ich will jetzt auch gar nicht so sehr da ein Medienthema draus machen, weil ich glaube, das ist den Hörerinnen und Hörern dann vielleicht auch gar nicht so wichtig wie uns, die wir darüber Bericht erstatten, wann dann so eine Meldung rauskommt und wie dann die Presseabteilung reagiert auf bereits schon geführte Interviews und ob da noch nachträglich Fragen eingearbeitet werden können und so weiter und so fort. Aber es gibt logischerweise ganz, ganz viele Fragen zu diesem Wechsel. Noch ein bisschen mehr zu den Hintergründen. Wenn es komplett privat ist, okay, dann sagt einfach noch einmal, es ist privat, aber sagt noch zwei, drei Dinge dazu, damit man es besser verstehen kann. Denn das ist das, was die Fans auch haben wollen. Und dann eben genau solche Fragen. Wann wurde es der Mannschaft gesagt? Wann war es intern klar? Wurde eine Ablöse gezahlt? Wie läuft jetzt die Trainersuche? Und all diese Fragen, die völlig legitime und logische Fragen sind, die wären, also am liebsten hätte man gehabt, dass diese Fragen gar nicht gestellt werden. Denn im Input-Talk, den es eben immer gibt vor Spielen, da stand ursprünglich drin, auf Wunsch von Alex Strauß werden keine Fragen nach seinem Ende beim FC Bayern beantwortet. Und das ist in einem Maße, ich würde sagen, fast schon respektlos gegenüber den Berichterstattenden, dass es mir wirklich komisch ist, dass das den Bayern so durchrutschen konnte. Also, dass sie diesem Wunsch nachgeben wollen, ist ja klar. Und dass sie es auch gerne haben, dass sich alles aufs Sportliche konzentriert und diese ganzen Fragen, die ich jetzt gerade gesagt habe, erst nach der Saison gestellt werden, das ist völlig klar. Aber es ist doch auch logisch, dass das so nicht funktioniert. Also die Berichterstattung ist jetzt interessant. Nach dem 22. Spieltag interessiert das nur noch die Bayern-Fans und irgendwelche Nerds, wie das jetzt genau gelaufen ist. Aber wie die Hintergründe dazu sind und wie eben die Antwort auf diese Fragen ist, die ich gerade genannt habe, und da gibt es ja noch weitere, die einem einfallen, das wäre jetzt interessant. Es kommt so peu à peu ein bisschen was raus. Also Bianca Rech war beim ZDF, die ja im Livestream das Spiel übertragen haben in der Halbzeitpause im Interview. Und sie hat gesagt, wir wissen schon seit einigen Wochen, dass Alex uns verletzt, das weiß ich jetzt nicht. Das wäre jetzt wieder Spekulation. Und Josef Taurer hat ja den Ablauf so ein bisschen offengelegt und man hat eben überlegt, wann ist ein guter Zeitpunkt, das zu sagen. Nach dem Frankfurt-Spiel war dann klar, okay, dieses Freiburg-Spiel wird nochmal wichtig. Und es klang dann so, als sei es irgendwann zwischen Frankfurt-Spiel und Freiburg-Spiel gewesen. Und dann hätte man aber auch noch die Möglichkeit bieten wollen, dass die Spielerinnen das auf jeden Fall vom Verein erfahren, alles klar. Und dass man aber auch nochmal intern drüber reden könnte, bevor es dann an die Öffentlichkeit geht. So soll wohl der interne Ablauf gewesen sein. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Fragen, weil es ja Justin auch eine ganz, ganz wichtige Personalentscheidung ist. Also Alex Strauß war ein Glücksgriff für den FC Bayern. Ich denke, das kann man so sagen. Und bei allen Dingen, die aber auch an ihm kritisiert werden können, da sind ja auch gerade wir gut darin, immer mal wieder immer auf das zu zeigen, was dann immer noch nicht gut genug ist im internationalen Vergleich, hat er eine sehr, sehr solide Basis geschaffen und sich selbst ja immer als Teil dieses Prozesses verstanden. Wo glaubst du, geht das jetzt mit diesem Prozess hin und welche Rolle spielt da eben jetzt die Suche nach einem neuen Trainer oder eine Trainerin?
Ja, also erstmal würde ich gern auch nochmal dazu mich äußern zu diesem Prozess, den Alexander Strauß jetzt die 3 Jahre begleitet hat, weil das natürlich extrem wichtig ist. Wie du schon gesagt hast, für mich ein absoluter Glücksgriff für den FC Bayern, nicht nur, weil sie jetzt 3 Titel gewonnen haben, sondern einfach die Art und Weise, wie er auch gearbeitet hat, finde ich. Sowohl in der Kommunikation als auch im Inhaltlichen, also wenn man sich den FC Bayern taktisch ansieht, wie sie sich dann nach Jens Scheuer auch weiterentwickelt haben. Ich finde, retrospektiv war das die goldrichtige Entscheidung damals mit Jens Scheuer, ja, durchaus auch ein bisschen kontrovers auseinanderzugehen, weil man hätte ja schon auch damals sagen können, pass auf, ja, da haben jetzt einige Spielerinnen auch mit Corona und so weiter, das war nicht so leicht dann auch in der Champions League und diese Saison auch zu Ende zu bringen, aber man hat sich trotzdem zu diesem relativ harten Schritt entschieden, dann auch die Zusammenarbeit zu beenden und hat mit Strauß einen Trainer gefunden, der dieser Mannschaft, ich möchte fast sagen, endlich eine klare Handschrift gegeben hat, die auch zu einem Top-Team passt. Also nicht, dass sich das Team irgendwie in den Top-Spielen hinten einigelt und darauf wartet, dass es irgendwann passiert, sondern dass man einen aktiven Fußball spielt, einen proaktiven Fußball, einen druckvollen Fußball, einen dominanten Fußball vor allem auch, einen sehr guten Ballbesitzfußball auch. Also in vielen Bereichen hat sich der FC Bayern dort, ja, um mehrere Stufen, finde ich, verbessert. Klar, die Neuzugänge, die dort in der Phase auch dazu kamen, haben sicherlich auch eine Rolle gespielt. Aber ich finde, Alexander Strauß hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Fundament gebaut. Und genau auf diesem Fundament muss man jetzt natürlich auch aufbauen. Ich finde es eigentlich immer relativ amüsant, welche Namen so zuerst fallen, wenn ein Trainer oder eine Trainerin entlassen wird oder selber geht oder wie auch immer. Und das fand ich hier auch wieder interessant, welche Namen da teilweise so auftauchen. Also von Tommy Stroth bis hin zu einer Martina Voss-Tecklenburg und so weiter. Da musste ich schon sehr, sehr schmunzeln, weil ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Bianca Rech auch auseinandersetzt, der weiß, dass sie schon gerade im strategischen Bereich sehr, sehr gut ist und sehr clever ist. Und sie weiß genau, welche Art von Trainer oder Trainerin der FC Bayern jetzt braucht. Und in meiner Perspektive ist das ein Trainer oder eine Trainerin, der oder die genau auf diesem Ballbesitzfundament aufbaut. Und da kannst du jetzt nicht in die komplett entgegengesetzte Richtung gehen. Beispiel jetzt Tommy Stroth, weiß ich natürlich, dass das nicht konkret war, aber das wäre jetzt ein Trainer, der für mich sehr gegensätzlich ist, weil der eine andere Idee von Fußball hat, eher so auf dieses Gegenpressing bedacht und etc. Und ich glaube, dass es jetzt einen Trainer braucht, der genau, sage ich mal, 80-90% taktisch relativ ähnlich zu Alexander Strauß ist, und diese 10-20% vielleicht noch so ein bisschen in die Offensive investieren kann, was ich vorhin gesagt habe, so dieses letzte Drittel, da die Präzision zu finden, dort noch ein bisschen mehr Werkzeug den Spielerinnen auch an die Hand zu geben, um so einen tiefen Block dann auch zu knacken. Wir sprechen hier auf sehr, sehr hohem Niveau, also das haben die Bayern auch vorher unter Strauß schon gut gemacht, aber ich glaube, es geht jetzt darum, diesen nächsten Schritt zu gehen, und da kann es vielleicht sogar positiv für den FC Bayern sein, wenn sie die richtige Personalie für diese Position finden, dass die Spielerinnen dann nochmal einen neuen Input bekommen, nochmal eine zusätzliche Perspektive, dass sie da vielleicht die entscheidenden Schritte nach vorn gehen können. Aber es ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden, weil, wie gesagt, Strauß hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet, hat dieses Team überhaupt erst auf dieses Niveau gehievt, auf dem es jetzt ist. Und je nachdem, welche Entscheidung dann fällt, ist natürlich auch das Risiko da, dass man vielleicht sogar 1 oder 2 Schritte dann zurückgeht. Aber nochmal, ich schätze Bianca Rech schon als eine sehr strategisch denkende Person ein. Und das hat sie damals mit der Verpflichtung von Alexander Strauß bewiesen. Das war ja auch ein Name, der in Deutschland nicht so bekannt war. Und deshalb glaube ich, dass auch diesmal wieder eine Lösung kommen wird, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Die aber sehr, sehr gut zum FC Bayern passen wird.
Interessant wäre zu wissen, ob Clara Bühl bei ihrer Vertragsverlängerung am 11. März, rund um den 11. März, ob sie damals schon wusste. Also wie lange sind mehrere Wochen, dass man weiß, dass Alex Strauß den Verein verlässt? Es gibt natürlich auch noch weiterführende Spekulationen über Namen. Also ehrlich gesagt trennt sich bei diesen Spekulationen sehr früh die Spreu vom Weizen, wenn eben jemand wie Vos Tecklenburg genannt wird, was, also ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht komplett auf die Nase falle, aber das würde ja gar nicht passen, aus ganz, ganz vielen Gründen, ehrlicherweise. Aber José Barcala wird zum Beispiel genannt von Servette Genf, ein spanischer Trainer, der vermutlich, ich kenne mich nicht gut genug aus, ich spekuliere jetzt auch, dann auch für einen entsprechenden Fußball stehen könnte. Aber Helene, was sind denn deine Gedanken dazu und wie wichtig ist es überhaupt für den deutschen Fußball? Ich meine, wir räumen dem Ganzen jetzt sehr viel Platz hier ein, weil es eben überraschend ist, weil es auch untypisch ist, dass man im Erfolgsfall sich trennt und nicht vorher etwas vorgefallen ist. Andererseits haben wir bei Tommy Struth natürlich auch länger drüber gesprochen. Aber was glaubst du, was hat das auch für eine übergeordnete Bedeutung? Oder geben wir dem jetzt gerade vielleicht sogar ein bisschen zu viel Raum hier in dieser Sendung?
Gut, wenn wir jetzt wieder auf die individuelle Ebene schauen, wo wir eben auch schon ein bisschen waren, dann glaube ich schon, dass Bayern den anderen Bundesliga-Konkurrentinnen schon eine ganze Ecke enteilt ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn sie jetzt eine Saison hätten, wo sie taktisch nicht auf ganzer Linie überzeugen können, dass sie selbst dann vielleicht trotzdem Meisterin werden. Auch wenn es natürlich diese Saison relativ eng war bis zu diesem starken Monat März dann eigentlich. Aber ich glaube trotzdem, dass sich am Ende dann weiterhin diese Kaderqualität einfach durchsetzen könnte. Ich denke, es ist ein relativ ausgewogener Kader. Und ich glaube, auch wenn man diesen Weg dann weitergeht, weiter ähnliche Verpflichtungen holt und dann natürlich an Lena Oberdorf zurückkommt und so, dann sind das natürlich schon Punkte, die völlig losgelöst sind, erstmal vom Trainer, auch wenn der natürlich bei den Verpflichtungen jetzt auch seine Hände dann im Spiel hat, eventuell im Sommer, die auch so schon für Bayern sprechen. Deswegen ist es vielleicht tatsächlich so ein bisschen so, dass man ein Stück weit relativieren muss. Trotzdem kann man, glaube ich, ganz klar sagen, dass auch dieser Fortschritt von Bayern in den letzten Jahren ohne den Alexander Strauß einfach nicht möglich gewesen wäre. Also es ist eben schon eine Handschrift. Und ich glaube, als Trainer Trainerin von dem größten Frauenfußballverein jetzt in Deutschland hat man natürlich eine gewisse Reichweite. Auch man kann bestimmte Themen platzieren, man kann auf bestimmte Sachen auch noch hinweisen. Das hat Strauß ja auch öfters getan. Und das ist auch vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich dann sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin präsentiert.
Auch welche externen Impulse dann in die Liga damit kommen, denn das hat man ja mit Alex Strauß eben auch gesehen, wo sich das Ballbesitzspiel nochmal verändert hat und andere Teams dann darauf reagieren mussten. Also von außen betrachtet wirft man zum Beispiel Nico Arnautis und seinem Bruder immer vor, relativ stur an ihrer Philosophie festgehalten zu haben. Ich glaube aber im Detail da schon Dinge zu erkennen, die auch der FC Bayern gemacht hat und wo man eben gewisse Dinge dann verändert hat, weil Bayern auch gezeigt hat, wie man es erfolgreich machen kann, oder beide hatten gleichzeitig dieselbe Idee. Das ist ja dann eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Aber ja, wird interessant, wie es weitergeht für den FC Bayern, und es wirft auf jeden Fall Fragen auf, wie alles jetzt passiert ist. Der Club ist total zufrieden, auch mit der Art der Kommunikation, haben sie mehrmals betont. Also für die Spielerinnen und die Mitarbeitenden lief alles wunderbar, für die MedienvertreterInnen definitiv nicht. Und ich denke, auch für die Berichterstattung war es nicht optimal, denn so eine ausführliche Diskussion darüber, was jetzt beim FC Bayern passiert, findet man jetzt nicht an so vielen Stellen aktuell. Das war das Osterwochenende sicherlich nicht gut dafür. Was Alex Strauß selbst zu dem Ganzen gesagt hat, also er hat wie immer natürlich viele Worte verwendet, aber ich glaube, die wichtigsten Zitate waren, ich paraphrasiere jetzt, intern arbeiten wir sehr gut zusammen. Das ist auch nichts, was über Nacht geschieht, ein solcher Wechsel. Wir sind immer noch beste Freunde. Es gibt aber auch kein Idealszenario, in dem man sich trennt. Es muss allerdings nicht immer eine Trennung sein, bei dem Dinge in sich zusammenfallen oder aufeinanderprallen. Manchmal trennt man sich auch auf dem Weg nach oben, wenn man den nächsten Schritt geht. Das ist eigentlich nicht üblich im Fußball, aber diesmal ist es hier die Situation. Und ich versichere euch, dass wir im Guten auseinandergehen und dann Nehmen wir das erstmal mit und vielleicht wissen wir in ein paar Jahren dann auch noch mehr. Es war auf jeden Fall bemerkenswert und es prägt natürlich die Berichterstattung rund um den FC Bayern, rund um diese Meisterschaft und jetzt auch mit Blick aufs Pokalfinale, das eben dann am 1. Mai um 16 Uhr in Köln angepfiffen wird gegen Werder Bremen. Danach gibt's auch noch zwei Spiele in der Liga. Und eine schöne Nachricht ist sicherlich für Alex Strauß, dass er sich zu Hause mit dem Spiel gegen die SGS Essen dann verabschieden wird können. Auch wenn es dann danach noch in ein Turnier geht. Helene, das war nochmal so ein merkwürdiges Thema, was mit dazu kam. Es wird ein Turnier geben für die sehr belasteten Spielerinnen nach der Bundesliga-Saison und noch vor der EM ein 7-gegen-7 Turnier. Nach dem, was der internationalen Presse zu entnehmen war, haben die Spielerinnen des FC Bayern auch darüber abgestimmt, ob sie daran teilnehmen wollen würden. Ansonsten gibt's aber eigentlich kaum Infos, also wie das jetzt genau laufen wird, warum man das jetzt genau macht. Ich meine, vermutlich ist einer der Faktoren Geld und Reichweite, so wie immer im Fußball. Aber ist das für dich auch nochmal ein größeres Thema? Ist ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, wie auch hier die Kommunikation lief, auch wenn dafür jetzt nicht allein der FC Bayern verantwortlich ist.
Ja, ich finde das tatsächlich ist ein sehr spannendes Thema, aber ich glaube, da wir jetzt auch schon sehr viel über Bayern geredet haben, werde ich mich kurz halten, aber das würde noch einen eigenes Segment eigentlich verdienen. Spannend, was da alles abgeht. Das ist ja auch ein sehr, sehr hohes Preisgeld. Die Siegerinnen kriegen dann so viel wie die Champions League-Siegerinnen, obwohl sie am Ende nur 2,5 Stunden oder so auf dem Platz standen. Das ist dann doch deutlich weniger, als man für so einen Champions League-Sieg investieren muss, würde ich mal so sagen. Und mir ist auch, um ehrlich zu sein, noch so ein bisschen schleierhaft, wie das dann alles aufgeht mit diesem Turnier, also wie das dann auch finanziert wird, weil irgendwelche InvestorInnen haben dann ja anscheinend an dieses Projekt geglaubt, aber wie es dann wieder refinanziert wird und so, es wird gratis alles auf The Zone übertragen, alles frei zugänglich. Ja, das ist irgendwie noch unklar und auch relativ wenig Werbung für dieses Turnier, relativ wenig Präsenz habe ich jetzt bis jetzt wahrgenommen, was eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man sich eben so präsentiert als jetzt das neue große Ding im Frauenfußball. Und andererseits, glaube ich, ist ein sehr spannender Ansatz, mal so ein bisschen was anderes zu versuchen, sich vielleicht eben gerade auch abzuheben vom Männerfußball. Man sieht das in anderen Sportarten, das im Frauensport teils schon ganz gut funktioniert hat. Vor allem im Basketball gibt es da ein spannendes Projekt. Aber gut. Wie gesagt, ich will nicht ganz zu lange darüber jetzt schwafeln. Ich finde es spannend. Ich fand es auch ein bisschen interessant, die Kommunikation drumherum und bin noch nicht ganz sicher, was man davon halten kann.
Ja, vor allem, weil es sieht von außen nach einem privatwirtschaftlich organisierten Turnier aus. Also dahinter steht die World Sevens Football, da gibt es ein Player Advisory Council, wo unter anderem Kelly O'Hara mit drin sitzt, Tobin Heath, Caroline Seger, also eben ehemalige Spielerinnen, auch durchaus sehr, sehr bekannte Spielerinnen. Und dann gibt es eben ein Leadership-Team, da sitzen dann eher so LinkedIn-Menschen drin, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist natürlich schon, also es ganz offensichtlich ist es nicht unter UEFA-Dach veranstaltet. Es ist ja auch ein eigener Wettbewerb, es hat eigene Regeln. Du hast schon angesprochen, 7 versus 7. Ich glaube, es wird 15 Minuten gespielt oder 2x15 Minuten. Also es ist sehr, sehr viel kürzer, aber eben auch mit sehr, sehr viel Geld hinterlegt. Eine total interessante Entwicklung, die auch eben auch sehr viele Fragen aufwirft. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht dem FC Bayern den Vorwurf machen, dass man da, also geht einfach auf World Sevens Football und dann seht ihr, dass da auch noch nicht so viele Informationen sind auf dieser offiziellen Homepage. Aber wir wollten es eben hier nochmal erwähnt haben, weil das wird auch ein interessantes Thema dann mit Hinblick auf die EM-Vorbereitung. Was machen denn für die EM nominierte Spielerinnen? Werden die da mitspielen? Werden sie nicht mitspielen? Es wurde da schon angedeutet, dass es da Lösungen geben kann. Aber ja, dafür, dass wir uns in einem EM-Jahr befinden und dafür, dass wir jetzt schon Ende April haben und das erst vor ein paar Tagen, nämlich am 24. April, bekannt gegeben wurde, ist das erstaunlich. Aber sagen wir einfach mal so, mancher Prozess, der geht auch schnell vonstatten und das ist offenbar bei diesem Turnier der Fall. Da haben wir auf jeden Fall einen Nebenblick drauf, genauso wie natürlich auf die letzten beiden Spiele vom SC Freiburg. Das darf hier nicht untergehen, dass Freiburg eine sehr erfolgreiche Saison spielt und ja auch seine Trainerin verabschieden wird. Man spielt jetzt dann noch in Essen und dann ebenfalls mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen und wird dann Abschied nehmen von Theresa Merck. Damit endet ein langer Block, in dem wir jetzt lange über die Bayern, diese Meisterschaft und noch viel mehr gesprochen haben. Es gab an diesem Spieltag nicht so viele andere Entscheidungen in der Liga, aber eine, die fiel schon am Freitagabend, nämlich Turbine Potsdam ist, und das wird euch jetzt nicht komplett überraschen, abgestiegen aus dieser Liga. Der 1. FC Köln dagegen hat auf dem Sofa den Klassenerhalt geschafft. Warum ist Potsdam abgestiegen? Weil man sein Spiel gegen Leverkusen verloren hat. Leverkusen begann von Beginn an gut. Boboy verfehlt noch bei einer Flanke knapp das Tor. Dann schießt Kramer an die Latte und in der 26. Minute fällt dann das erste Tor. Ein Einwurf von der linken Seite durch Lewis kommt auf Boboy. Die dreht sich um ihre Gegenspielerin herum und trifft mit einem tollen Schuss zum 1:0. Und wenn sich das jetzt für euch sehr einfach angehört hat, liebe Hörerinnen und Hörer, so ist dieses Tor auch gefallen. Das war nicht gut verteidigt und 5 Minuten später ging es noch schlechter weiter für Potsdam, denn Meier Hahn fault Christine Kögel und sieht dafür die 2. gelbe Karte. Es ist eine harte Entscheidung, aber auch nicht falsch. Wenn man schon gelb vorbelastet ist, dann sollte man vielleicht nicht so in einen Zweikampf gehen, bei dem man nicht so wirklich mehr die Chance auf den Ball hat. In jedem Fall spielt jetzt die Turbine auch noch in Unterzahl, hat allerdings auch durchaus einzelne Chancen. Vidal zum Beispiel blockt einen Kopfball von Bianca Schmidt, aber ansonsten spielt vor allem Leverkusen. Lewis verpasst freistehend am 2. Pfosten nach Flanke von Kramer nur um Zentimeter. Boboy trifft kurz vor der Halbzeit nochmal die Latte und in der 2. Hälfte wird dann relativ schnell klar, wie dieses Spiel laufen wird. Mit einer Ecke trifft Lewis nur den Pfosten. Boboy geht dem Ball nach und wird von Schmied berührt. Selina Menzel gibt Strafstoß. Auch der ist nach Ansicht der Bilder relativ hart. Führt dann zum 3:0 für Leverkusen, aber immerhin fällt noch der Ehrentreffer. In der 90. Minute mit einem Fehlpass im Zentrum bringt sich dann nämlich Leverkusen selbst in Probleme und ermöglicht so Viktoria Schwalm einen offenen Schuss und der schlägt dann zum 1:3 im Tor ein und damit, Helene, tja, endet dieses Spiel vielleicht so versöhnlich, wie es gerade noch enden konnte. Und wir müssen uns aber schon wieder von Turbine Potsdam verabschieden. Vielleicht aber noch mit größeren Fragezeichen als beim letzten Abstieg. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Was sind deine Gedanken zu dem jetzt feststehenden Abstieg von Turbine Potsdam?
Auf jeden Fall noch größere Fragezeichen als beim letzten Mal, denke ich. Wobei ich zugeben muss, ich war auch schon vor ein paar Jahren eher auf der Seite der Pessimistinnen, die nicht gedacht hätten, dass wir Turbine nochmal begrüßen dürfen in der Bundesliga. Es kam dann anders, aber es wurde ja auch von Vereinsseite jetzt kommuniziert, dass es nicht die gleiche Situation ist, sondern dass es der Turbine noch schlechter geht als bei dem Abstieg damals. Also Ritter Lang, Präsident, hat ja schon gesagt, dass die Situation nochmal gravierender ist, dass man vielleicht nicht alle Mitarbeitenden auch halten kann in der Geschäftsstelle und das ist schon eine ganz andere Kommunikation, das sind nochmal ganz andere Töne als die, die nach dem letzten Abstieg angeschlagen wurden, wo man sich ja zu Recht dann auch so ein bisschen kämpferisch noch gegeben hatte. Also ich glaube, die Probleme der Turbine werden sich nicht verbessern. Erstmal, also sie haben einfach weiterhin so große Probleme, Sponsoren zu finden. Das ist einfach auch so eine Diskrepanz, die immer wieder erstaunlich ist, finde ich, dass einerseits eben im Frauenfußball sehr viel Geld jetzt aktuell investiert wird in Sachen wie dieses World Sevens Football, dass da so ein bisschen ja auch diese Start-up-Mentalität immer gepflegt wird, dass man sagt, jetzt ist der Moment, um zu investieren. Und andererseits Clubs wie Turbine Potsdam ist ja seit Jahren überhaupt nicht hinbekommen, da Sponsoren anzuziehen. Und das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, eben, ja, wie sich dieser Verein präsentiert. Also man merkt einfach, dass da an Ecken und Enden fehlt, dass es schon jetzt nicht genug Mitarbeitende gibt für einen professionellen Auftritt im Internet oder so. Also da wirkt einfach vieles so ein bisschen bräsig, was einem dann auch leid tut zu sagen, bei der großen Historie natürlich dieses Vereins. Man kann es ja nicht oft genug sagen, dass sie immer noch ewiger Tabellenführer der Bundesliga sind. Also das ist wirklich bei der aktuellen Situation geht es einem gar nicht so richtig in den Kopf rein. Aber ja, es war jetzt ein trauriger Akt, finde ich, dieses letzte Spiel, weil man einfach gemerkt hat, es gab nicht so ein richtiges Aufbäumen. Vielleicht wollten sie schon, aber man hat es nicht wirklich gesehen in den letzten Minuten, weil das Gefälle in der individuellen Qualität einfach so groß war, dass es dann nicht mal dazu gereicht hat, sich sichtbar nochmal ja, gegen diesen Abstieg zu stemmen. Und traurig war dann auch diese Szene, als noch das 1:3 gefallen ist, aber es wussten schon alle, es ist jetzt vorbei und Viktoria Schwalm war auch gar nicht gut zugemute und konnte gar nicht mehr jubeln und alle Köpfe hingen nur noch nach diesem Treffer, also ja, wirklich ein bisschen traurige Szene und ja, ich werde den Weg der Turbine weiter verfolgen, aber es würde mich erstmal wirklich überraschen, wenn sich jetzt nicht vieles ändert demnächst, wenn dass wir sie dann nochmal sehen in der Bundesliga.
Ich glaube tatsächlich auch, dass der Abstieg vielleicht nicht für immer ist immer ein großes Wort, aber schon für eine sehr, sehr lange Zeit sein wird, weil ich dann nicht sehr optimistisch bin, dass man diese Lücke einfach schließen kann, sowohl im Sportlichen als auch im Finanziellen. Ich glaube, der Verein hat in Zeiten des Erfolgs noch in der Vergangenheit relativ viel falsch gemacht und leidet schon auch jetzt in der Zukunft noch darunter, beziehungsweise in der Gegenwart, dass man da relativ viele Entwicklungen auch verpasst hat. Ich würde dann nicht nur diese eine Perspektive aufmachen, die natürlich auch richtig ist, dass viele Männer oder viele Clubs, die von Männerabteilungen mitfinanziert werden, da jetzt in die Bundesliga gedrängt sind. Das ist natürlich ein Teil der Wahrheit, sondern schon auch in die Vergangenheit schauen, welche Fehler dort bei der Turbine gemacht wurden. Ja, und dass man es nicht geschafft hat, diese Entwicklungen dann eben auch mitzugehen. Ich glaube, zusätzlich ist es auch schwierig, jetzt gerade auch, dass es in Berlin natürlich einige aufstrebende Frauenteams gibt. Neben Viktoria Berlin ist das ja auch Union Berlin, die jetzt aufgestiegen sind in die Bundesliga. Das macht es natürlich
14.000 ZuschauerInnen.
Ja, das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher für Turbine Potsdam in diesem lokalen Markt, sage ich mal, zu bestehen und Sponsoren auch an Land zu ziehen. Ja, es ist einfach nicht attraktiv genug, wie Helene schon gesagt hat, für viele Sponsoren sehr wahrscheinlich. Das ist bitter, aber ich glaube auch deshalb nicht daran, dass man es schaffen wird, relativ bald wieder in die Bundesliga aufzusteigen und bin sogar pessimistisch, dass dieser Abstieg von sehr, sehr langer Dauer sein wird.
Ja, ich muss sagen, mein römisches Reich ist die Präsidentschaftswahl, bei der Tabea Kemme so ausgebotet wurde. Da denke ich immer wieder dran, was vielleicht möglich gewesen wäre. Man weiß es natürlich nicht, weil das Marktumfeld war auch so ein schwieriges. Ich meine, die Kooperation mit Hertha BSC, die dann zu Ende ging, eben das Aufstreben anderer Vereine, die eben auch offenbar andere Mittel möglich machen können. Aber mit Viktoria hast du ja zum Beispiel einen Verein, der auch versucht hat, erstmal über einen anderen Ansatz zu versuchen, Marketing zu betreiben und eben dieses Unterhaltungsprodukt Fußball zu professionalisieren. Es wäre sehr interessant zu wissen, wie das vielleicht mit einer anderen Clubführung ausgesehen hätte, denn so war es desolat und die Spielerinnen tun einem am allermeisten leid. Also das ist mir auch in diesem Spiel wieder aufgefallen. Du hast es ja schon richtig beschrieben, Helene, allen war klar, was passiert ist. Klar, die können ja auch eine Anzeigetafel lesen, aber wirklich mit welcher Energie sich die Verteidigerinnen und nicht nur die Verteidigerinnen in jeden Schuss geworfen haben, jeden Zweikampf geführt haben. Es gab so viele Chancen, die verhindert wurden, die ich jetzt auch gar nicht vorgelesen habe, weil das dann geblockte Schüsse waren oder eben gerade noch zur Ecke weggegrätscht und die Ecke dann auch rausgeklärt. Also die Spielerinnen haben sich wirklich am allerwenigsten vorzuwerfen. Es sind die Strukturen drumherum, die einfach nicht erstligatauglich sind und das aber jetzt schon über einen längeren Zeitraum. Und es hat nicht nur mit dem Kali zu tun, wo wir die abgesagten Spiele und so weiter hatten, sondern eben auch mit Trainingsmöglichkeiten und anderem. Und das spielt eben eine Rolle. Wenn euch dazu noch mehr der Blick von ehemaligen Spielerinnen interessiert, könnt ihr gerne das Tribünengespräch hören, das ich mit Lena Kassel und Katrin Lengert aufgenommen habe. Beide haben sehr empfehlenswerte Bücher geschrieben. Das von Lena könnt ihr schon kaufen, das von Katrin könnt ihr vorbestellen. Die Links sind alle im Tribünengespräch zu finden. Da wird das einem auch nochmal klar, wenn man eben hört, wie groß die Unterschiede immer noch sind innerhalb der Ligen, sowieso zwischen Männern und Frauen, aber eben inzwischen auch zwischen Top-Teams und eben Teams, die vielleicht in der ewigen Tabelle noch top sind. Aber die 29 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern, Helene, die werden in der nächsten Saison fallen. Also das ist jetzt dann auch bald wirst du diesen Fun-Fact nicht mehr bringen können. Deswegen gut, dass du ihn nochmal platziert hast. Auf der anderen Seite, um jetzt Leverkusens Perspektive auf dieses Spiel nicht komplett untergehen zu lassen, muss man allerdings sagen, Helene, Leverkusen hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht und gerade Boboi hat unter anderem auf sich aufmerksam gemacht.
Ja, auf jeden Fall wieder sehr schöner Treffer von ihr. Leverkusen hat ihr Programm recht routiniert abgespielt, würde ich sagen. Sie haben alles gemacht, was man machen musste, haben relativ viele Hereingaben wieder gemacht, was ein effektives Mittel war, ähnlich wie bei Bayern, weil gerade der zweite Pfosten oft wirklich sträflich unbesetzt war und da konnten sie dann gut profitieren, waren ja im Mittelfeld meist gut. Ich denke, sie haben einfach ihr Spiel durchgezogen. Sie können natürlich weiterhin sehr zufrieden sein mit ihrer Saison. Sie konnten Potsdam immer wieder gut unter Druck setzen mit diesen Mini-Überfällen, dass dann zwei oder gleich drei Spielerinnen draufgegangen sind. Und ja, es fühlt sich einfach manchmal so ein bisschen unfair an, finde ich, wegen diesen Limitationen von Potsdam. Also schon die ganze Saison, teils ist es einem so, wenn man die Spiele schaut, als wären die ganze Zeit in Unterzahl, ohne dass man es so richtig erklären kann. Ja, weil da einfach vieles nicht so einfach geht. Also jetzt auch gegen Leverkusen 48% Passgenauigkeit, 87 Pässe insgesamt haben nur ihren Weg zur Mitspielerin gefunden. Dann wird es auch einfach schwierig. Also nicht jeder von diesen 87 Pässen kann da auch in den Strafraum kommen oder so. Und von daher, ja, fühlt es sich einfach schon wie dieser Klassenunterschied an, der es ist. Es ist wirklich eine Saison in der Bundesliga, die nicht die schlechteste ist. Also weitere Funfacts werden hier rausgehauen, dass der FFC Brauweiler, Pulheim und Neukölln gar keine Punkte sammeln konnten in der Bundesliga. Also so weit sind wir nicht. Und auch in der jüngeren Historie erinnert man sich noch an einige Saisons wie Mönchengladbach, als sie damals 110 Gegentore geholt hatten. Das war auch schlimm. Aber naja, es war schon selbst, wenn man jetzt diese Maßstäbe ranzieht, schon eine Saison, bei der schon früh klar war, dass es sehr schwierig wird, selbst mit nur einem Absteigerteam, und das will dann schon einiges heißen.
Es gab irgendwann mal, ich weiß, ich kann es nicht genau datieren, aber es gab irgendwann mal so zwei, drei Spiele am Stück, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht haben sie ein bisschen Glück und vielleicht gelingt ihnen dann, ich kann mich an dieses Spiel in Leipzig erinnern, wo sie, glaube ich, könnte sogar das erste Spiel gewesen sein, wo sie in Führung gegangen sind, überhaupt in dieser Bundesliga-Saison, weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Da haben sie jedenfalls ziemlich gut gespielt, bis dann das Tor für Leipzig irgendwann gefallen ist und dann am Ende alles in sich zusammengefallen ist, wie ein Kartenhaus. Das war so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, wenn sie ein bisschen Glück im Spielverlauf haben und die ersten Punkte vielleicht dann auch einsammeln, dass dann vielleicht noch was gehen könnte über den Druck, den sie dann auch auf Jena aufbauen. Aber ja, es ist ja dann am Ende genau andersrum gekommen, dass Jena diesen Druck dann aufbauen konnte. Und es war dann eben auch zu wenig und qualitativ zu wenig. Dieses Glück war einerseits nicht da, aber andererseits eben auch nicht das Vermögen, um das zu schaffen. Insofern dann eben auch ein sportlich gerechtfertigter Abstieg, aber so ganz ohne Aufbäumen war es dann am Ende eben auch nicht. Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie es schon nochmal versucht, hatten nochmal so eine Phase, aber ich glaube, jetzt in den letzten zwei, drei Wochen hat sich auch immer mehr, gerade mit den Siegen von Jena, dann auch herauskristallisiert, dass sie auch selber natürlich nicht mehr so dran glauben, weil woher sollen dann eben zwei, drei Sieger am Stück kommen, wenn du vorher so eine Saison gespielt hast, wie diese Saison auch gelaufen ist. Und gerade jetzt auch gegen Leverkusen, Max hat es vorhin gesagt, die haben von Beginn an das gemacht, was du gegen Potsdam machen musst. Hochpressen, den Gegner unter Druck setzen, ihn überfordern, diesen individuellen Klassenunterschied einfach auch auf den Platz bringen, indem man sofort sehr direkt nach vorn spielt und das Spiel in deren Hälfte verlagert. Und dann werden die Fehler kommen, und die Fehler sind gekommen mit dem Platzverweis, bei den Gegentoren, mit dem Elfmeter natürlich auch. Das war eigentlich ein klassisches Potsdam-Spiel, wenn man so will. Also ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber sie haben ja schon auch einige Platzverweise und auch einige Elfmeter kassiert in dieser Saison. Und das ist eben dann auch ein Teil dessen oder der Geschichte, warum sie am Ende abgestiegen sind.
Aber nachdem ihr das jetzt beide so angesprochen habt, habe ich da eine persönliche Frage. Wenn ein Team so deutlich unterlegen ist, bei allem, was man lobend über Potsdam sagen muss, könnt ihr so ein Spiel mit Genuss sehen, Helene?
Ich finde es tatsächlich schwierig, und ich finde auch, dass auf so einer höheren Ebene, dass es auch einfach nicht so gut aussieht für eine Liga, wenn ein Team so sehr unterlegen ist. Also immer, wenn ich jetzt mit Freunden, die jetzt nicht so tief drin sind bei der Bundesliga der Frauen, wenn ich darüber geredet habe und haben irgendwie auf die Tabelle geschaut, dann war so oft dieser Moment, oh Gott, die da unten, die haben irgendwie nur einen Punkt oder so, wie kann das denn passieren? Das ist ja total langweilig, halt, wenn dann nur ein Team absteigt. Und ich glaube, diese großen Klassenunterschiede, die können auch einfach in Zukunft nicht mehr so existieren, wenn man die Bundesliga dann als eine spannende Liga auch vermarkten will. Von daher ist das natürlich auch noch so ein Aspekt, der reingehen muss. Und klar, es macht auch deutlich weniger Spaß zu schauen, wenn man merkt, dass die einen ja ganz andere Möglichkeiten haben als die anderen.
Ich finde auch, generell ist die Bundesliga in den letzten Wochen der Saison nicht mehr so der Genuss, weil einfach viele Dinge auch schon entschieden sind. Das hatten wir in den vergangenen Jahren auch schon. Ich meine, das Einzige, was jetzt noch interessant ist, ist, wer belegt die Plätze 2 und 3 in der Bundesliga? Und alles andere ist halt Kosmetik oder Geschiebe oder ja, was auch immer. Es ist dann nicht mehr dasselbe, in diesen Spieltag zu gehen. Und dann hast du grundsätzlich einfach auch immer diese langen Pausen, die zwischendrin sind. Ich verstehe natürlich, dass es extrem schwer ist, mit in Anführungsstrichen nur 22 Spieltagen den Spielplan dann zu gestalten. Aber du hast halt immer wieder diese 2- oder 3-wöchigen Pausen zwischendrin, die diesen Rhythmus aus dieser Liga auch komplett rausnehmen. Und das finde ich dann insgesamt einfach auch schwierig. Und das nimmt mir persönlich dann auch ein bisschen den Genuss. Ich meine, es ist ja irgendwo auch bezeichnend, dass die großen Geschichten im deutschen Fußball der Frauen gerade in den unteren Ligen irgendwie geschrieben werden. Also mit Union Berlin, mit dem Hamburger SV im DFB-Pokal beispielsweise auch, mit Borussia Dortmund gegen Schalke 04 jetzt. Am Sonntag war es, glaube ich, wo der BVB den nächsten Aufstieg dann auch quasi perfekt gemacht hat. Also das sind ja die Geschichten gerade, die irgendwie bewegen im Fußball der Frauen, während die Bundesliga dagegen relativ langweilig ist. Das lenkt jetzt ein bisschen von diesem Spiel ab, aber weil du die Frage schon gestellt hast, also das ist für mich dann eben auch so ein Malus gerade im letzten Saisondrittel jetzt.
Ich frage mich da ehrlich gesagt auch, wie die übertragenden Sender darüber denken. Da fiebert man quasi auf die Konferenz hin am 22. Spieltag, die es auch wieder geben wird. Und es wird halt nur um eine Frage gehen, nämlich wer wird Zweiter und wer wird Dritter. Also das ist eine Aufgabe, das zu verkaufen, und man gibt sich ja sowieso schon mit der Verkaufe nicht so arg viel Mühe, auch von Seiten der Liga, muss man sagen, haben wir ja schon mal alles besprochen, irgendwelche Interviewenden, die gar nicht auftauchen und deswegen müssen die Pressesprecher dann die Interviews führen oder die Pressetribüne ist so schlecht elektrisch ausgestattet, dass der angeschaltete Heizstrahler komplett den Strom abschaltet und dann ist auf beiden Sendern kein Kommentator zu hören für mehrere Minuten. Also das sind jetzt alles nicht Dinge, die ins Premium-Segment der Unterhaltungsindustrie gehören. Und dazu gehörte dieses Spiel aber auch nicht. Für Potsdam gibt es jetzt dann noch 2 Abschiedsspiele aus dieser Liga. Man wird jetzt dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg spielen und dann beim 1. FC Köln sich aus der Liga verabschieden. Für Leverkusen wiederum, das noch theoretische Chancen hat auf den 3. Platz. Das darf nicht komplett untergehen. 4 Punkte Rückstand sind es auf Eintracht Frankfurt. Logischerweise wird das schwierig bei noch 6 zu vergebenen Punkten, aber unmöglich ist es auch nicht. Man spielt es dann zu Hause gegen Leipzig und dann in Wolfsburg. Ich denke, das könnte ein interessantes Spiel werden und generell kann man Leverkusen sehr gut beim Fußballspielen zugucken. Es tut eben nur ein bisschen weh, wenn es so Bullying-Effekte hat, also wenn die Gegnerinnen so unterlegen sind, dass es auch wirklich ein bisschen schade ist. So ein bisschen war es ehrlicherweise auch beim nächsten Spiel, über das wir jetzt sprechen werden. Es ist die einzige Überleitung, die mir einfällt. Wir wollen jetzt sprechen über die Partie zwischen Köln und Eintracht Frankfurt. Dieses Spiel hatte für Köln keine Relevanz mehr, außer eben, dass man sich gut präsentieren wollte, denn man war eben schon des Klassenerhalts sicher. Für Eintracht Frankfurt wiederum war diese Partie immens wichtig, denn es ging darum, Wolfsburg unter Druck zu setzen und sich vielleicht noch den direkten Champions-League-Platz zu sichern und nicht in die Qualifikation zu müssen. Und so wie man Wolfsburg unter Druck setzen wollte, hat man dann eben Köln unter Druck gesetzt. Das sieht man unter anderem schon in der 2. Minute, als Carlotta Wamser nach einer Ecke völlig frei köpfen kann, aber noch geblockt wird. In der 6. Minute dann wiederum fällt dann das 1:0 und es ist ein wunderbar herausgespieltes Tor. Vom rechten Flügel passt Wamser auf Prasnica, die den Ball abtropfen lässt auf die durchlaufende Freigang und die erzählt mit einem schönen Schuss erzielt sie das 1:0. Und nur 10 Minuten später ist im Grunde die Vorentscheidung schon gefallen. Prasnica kann auf dem Flügel den Ball annehmen. Sie flankt auf Anyomi, die gegen Amelie Bohnen, die ihr Debüt gegeben hat, viel zu viel Platz bekommt und aus der Drehung zum 2:0 trifft. Es gibt zwar vereinzelte Szenen auch auf der anderen Seite des Feldes. Also Laura Freigang fälscht zum Beispiel einen Freistoß fast ins eigene Tor ab. Allerdings führt auf der anderen Seite dann ein schnell ausgeführter Freistoß von Vogt zu einem Konter. 3-0, also Freigang, Anyomi und ich glaube Prasnica laufen allein auf Mikaelsen zu. Und Anyomi trifft aber die Entscheidung nicht abzuspielen, sondern zu schießen und sie trifft nur die Latte. Warum aber dieser schnell ausgeführte Freistoß nicht abgepfiffen wurde, weil da kein Abstand eingehalten wurde. Also es war natürlich ein Fehler von Laura Vogt, aber es waren auch keine 9,16 Meter, die es glaube ich sein müssten, Abstand von Nicole Anyomi. Das weiß ich nicht, das muss Nadine Westerhoff im Nachhinein beantworten. Vielleicht gut, dass diese Chance nicht drin war. Es dauert dann bis zur 53. Minute, bis das 3:0 fällt. Laura Freigang kommt da relativ unbedrängt an eine Flanke von Carlotta Wamser und köpft sie ins Tor zum 3:0. Und dann beginnen die großen Anjome nicht ganz so Festspiele, denn Anjomi hatte sich offenbar fest vorgenommen, ein Tor zu erzielen und nie wieder quer zu passen, und das hat man dann in mehreren Szenen gesehen, in denen sie dann entweder über das Tor schießt, den Schuss geblockt wird und sie hätte nochmal quer passen können. Also es war nicht ihr Spiel, sie hatte sich offensichtlich was vorgenommen. Allerdings geht es dann immerhin doch noch so weit, dass es zu einem Assist von Anjomi kommt. In der 91. Minute geht Wamsa nach einem Pass, also es war Pre-Assist von Anjomi rechts in den Strafraum, und das ist sehr interessant, schaut es euch gerne nochmal in der Wiederholung an. Carlotta Wamsa macht das so schlau, sie guckt mehrmals und sie verzögert so lange ihren Pass nach innen, bis Elisa Sens in die perfekte Position gelaufen ist und mit einem Kontakt auch wirklich sehenswert dann zum 4:0 trifft, und dann ist dieses Spiel auch vorbei, Justin, und wir haben eben einen sehr, sehr deutlichen Sieg von Eintracht Frankfurt, der natürlich verdient ist, da reicht schon dieser Spielfilm, um das zu erkennen, aber was ist dir denn darüber hinaus hängen geblieben von dieser Partie?
Aus Frankfurter Perspektive eine sehr reife, eine sehr starke Leistung. Also eine Leistung, die auch nochmal daran erinnert hat, warum sie den Meisterschaftskampf relativ lange auch offen halten konnten, bis es dann eben am Ende doch wieder dahin ging so ein bisschen. Aber das war jetzt schon nochmal eine bessere Leistung. Andererseits aber auch gegen ein Team, wo man schon unterstellen kann, dass die letzten Prozentpunkte einerseits fehlen, weil für Köln ja auch schon alles quasi entschieden ist und es um nicht mehr viel geht jetzt in den letzten Spielen, außer darum, sich nochmal vernünftig aus dieser Saison zu verabschieden. Und ja, und ein Team, was eben auch in dieser Saison nicht so viel reißen konnte. Also wo man einfach sagen muss, das war nicht gut, was sie diese Saison gespielt haben. Das war insgesamt zu wenig auf vielen Ebenen. Und das hat sich dann gegen Frankfurt eben auch so gezeigt. Ich meine, Köln hatte, klar, sie hatten diese Freigangsszene einmal, aber darüber hinaus hatten sie eine einzige Szene im gesamten Spiel, wo sie, finde ich, wirklich mal gut nach vorn gespielt haben. Das war in der 12. Minute, als sie den Ball erobert haben mit einem guten Pressing und dann ein bisschen unpräzise verlagert haben erst, aber doch noch irgendwie es geschafft haben, in den Strafraum zu kommen. Und dann war es, glaube ich, Feiersinger, die es vergeben hatte. Ja, das war die einzige Szene, wo ich sage, das war halbwegs gut gespielt, wenn auch ein bisschen unpräzise und am Ende ein bisschen glücklich. Und sonst hat Frankfurt selbst in der Phase Mitte der ersten Halbzeit, wo sie ein bisschen zu lässig gespielt haben, selbst da hat Frankfurt nichts zugelassen, beziehungsweise nicht viel zugelassen. Insofern am Ende dann ein sehr reifer Auftritt, ein sehr druckvoller Auftritt auch von Beginn an. Überhaupt keine Zweifel dran gelassen. Eine sehr starke Praschnika auch wieder, die fast überall war. Eigentlich überall, wo der Ball war und wo Gefahr entstanden ist, war auch Praschnika. Eine sehr starke Carlotta Wamsa auf der rechten Seite, die, glaube ich, an mindestens zwei Toren direkt beteiligt war und vielleicht sogar noch an einem weiteren. Das war auch eine sehr gute Leistung von ihr. Viel Druck über die Flügel, wie man es von Frankfurt kennt, aber eben nicht so wie an schlechteren Tagen von Frankfurt, wo eine Flanke nach der anderen in den Strafraum fliegt und man nicht so eine richtige Idee hat, wie man in den Strafraum kommt, sondern eine der guten Auftritte, wo sie auch viel über den Flügel dann mit Diagonalpässen in den Strafraum gekommen sind oder wo sie sofort ins Gegenpressing gehen konnten. Ich finde auch dieses erste Tor, was du vorhin schon so beschrieben hast, ja, sinnbildlich für diese gute Leistung auch. Erst den Ball gut erobert auf dem Flügel, dann eben dieser Diagonalpass, Praschnika mit der Hacke auf Freigang und dann eben dieses schöne Tor. Davon hatten sie viele Szenen, wo sie wirklich immer wieder in diese Halbräume vom Strafraum gekommen sind, um von dort dann in den Strafraum zu legen. Da sind sie immer wieder gut hinter die Kette gekommen und ja, deswegen haben sie am Ende das hochverdient auch mit 4:0 gewonnen.
Also Carlotta Wamsa muss man wirklich nochmal hervorheben, vielleicht kommt sie ja später bei den Awards auch noch dran, aber die hatte 8 Shot-Creating-Actions und 3 Goal-Creating-Actions, also genau wie du sagst, 2 Assists sind auf dem Papier, aber eigentlich ist es noch einer mehr, wirklich tolles Spiel gemacht. Bei Köln bin ich mir auch nicht so ganz sicher, du hast es auch schon so angesprochen, ob man vielleicht schon in so einer Experimentierphase mit Blick auf die nächste Saison hin ist. Bisschen schwer von außen einzuschätzen, aber da Achczynska und Feiersinger nominell auf der 6, war jetzt nicht immer so im Spiel auch zu sehen, fand ich eine interessante Wahl. Auch Laura Vogt neben eben Bohnen. Also ja, da hat auch nicht alles gepasst, ehrlicherweise muss man sagen. Da wurde auch nochmal viel gewechselt und da ist ganz sicherlich noch viel im Argen. Fand ich auch interessant, dass Sarah Agrisch nicht von Beginn an gespielt hat. Aber wie gesagt, das könnte eben alles verschiedene Hintergründe haben. Auch Mika Elsen hatte durchaus einige Probleme in 2, 3 Situationen. Aber da weiß man ja auch schon, dass Lisa Schmitz im nächsten Jahr kommen wird. Also hier ist auch schon der Konkurrenzkampf aufs ausgerufen. Und so ist es, glaube ich, auch so ein Übergangsspiel für Köln gewesen, bei dem man dann wahrscheinlich froh war, als es vorbei war. Und dass es nicht so deutlich war wie im Hinspiel, dieses 0:8, das hing, glaube ich, zwischenzeitlich schon über den Köpfen. Also als dann Frankfurt alleine zu dritt aufs Tor zuläuft, um das mögliche 3:0 zu machen. Also da hatte ich schon Gedanken. Und vor allem in der Hinserie war es ja auch so, dass es hinten raus alles passiert ist, dass es so deutlich wurde. Immerhin ist das nicht passiert und das bedeutet für den ersten FC Köln, dass man jetzt dann zu Werder Bremen reisen kann, vielleicht ja zu den amtierenden Pokalsiegerinnen, das wissen wir dann auf jeden Fall, wenn dieses Spiel stattfindet und danach hat man das Heimspiel gegen die Turbine aus Potsdam. Für Eintracht Frankfurt wiederum wird es jetzt natürlich ganz wichtig, wie man sein Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim bestreiten kann. Ein Punkt Rückstand ist es aktuell auf Rang 2, Hoffenheim zu Hause und Leipzig auswärts. Das sind die nächsten beiden Partien für die SGE. Und da das die einzig noch verbliebene offene Frage in der Tabelle ist, wer wird Zweiter und wer wird Dritter, blicken wir dann jetzt auch auf das Spiel vom VfL Wolfsburg, nämlich auch gegen Hoffenheim zu Hause. Und das fand am Montagabend statt. Das heißt, das haben wir vor dieser Aufnahme noch gesehen. Und da hatte, also wenn es die SGE-Spielerinnen auch gesehen haben, dann haben sie zwischenzeitlich sehr gute Laune gehabt und dann hinten raus wurde sie schlecht, denn Wolfsburg hat dieses Spiel gewonnen, aber das nach einer wirklich tollen Leistung von Hoffenheim. Hoffenheim beginnt schon mit hohem Pressing und vielen Aktionen im Angriffsdrittel. Die größte Chance hat dann allerdings Alex Popp, die nach 12 Minuten knapp am Tor vorbeischießt. Das Spiel ist weiter hochklassig, aber weil beide Defensiven auch gut stehen, drückt sich das nicht in vielen Chancen aus. Die erste große Chance hat dann Hoffenheim nach 29 Minuten, als Kasaya eine Ecke an die Latte köpft. Nach einer guten Aktion von Kössler kommt sie dann bei der nächsten Ecke wieder zum Kopfball und der geht knapp drüber. Kurz darauf erobert Cerci am gegnerischen Strafraum den Ball, zieht nach innen und schießt, aber kommt an Anneke Borbe nicht vorbei. Und ihr merkt am Muster dieser Chancen, hohes Pressing von Hoffenheim, viele Ballgewinne und gar nicht so viel Entlastung auf Seiten des VfL Wolfsburg. Und das verändert sich jetzt allerdings zur zweiten Hälfte und das kündigt sich früh an durch eine tolle Aktion von Lynette Bernstein, wo allerdings noch Dick super parieren kann. Hoffenheim hat jetzt viel, viel mehr Probleme und diesmal gelingen Wolfsburg die guten Pressing-Aktionen. Cerci hat zwar noch eine Chance nach Flanke, die größte aber hat Vivian Endemann nach Pass von Popp. Sie wird gerade noch vor der Torlinie geblockt, ihr Schuss. Und dann passiert das, was manchmal in solchen Spielen passiert, in diese gute Phase hinein vom VfL Wolfsburg, da erzielt die TSG aus Hoffenheim das 1:0. 65. Minute, Lisanne Kaut gewinnt klasse den Ball gegen Endemann. Hickesberger kommt im Strafraum an den Ball, dreht nochmal ab. Es wirkt eigentlich so, als hätte sie die falsche Entscheidung getroffen. Sie passt auf Vanessa Diem, aber weil die aus der Distanz einfach einen wunderschönen Schuss auspackt und der zum 1:0 im Tor einschlägt, war es natürlich die absolut richtige Entscheidung. Also alles richtig gemacht. Hoffenheim führt 1:0. Kurz darauf muss Kasaya gegen Endemann zur Ecke abgrätschen. Die köpft dann Bernstein auch aufs Tor, aber Jansens blockt gerade noch ab. Aber Wolfsburg schafft es eben wieder, Druck aufzubauen. Und vor allem Lindes Bernstein hat jetzt viele gute Aktionen. Und eine davon, die führt dann auch zum Ausgleich. Mit einem Dribbling an Kasaya vorbei holt sie einen Freistoß heraus, der dann eben zum 1:1 führt. Der Ball kommt von Kjelland eigentlich zu Bernstein, die erreicht ihn aber nicht. Deswegen kommt dahinter Popp an den Ball gegen Lisanne Kaut, kann sie den Ball annehmen und schießen. Und da hat dann auch Laura Dick keine Chance. Es steht 1:1. Danach ist der Druck des VfL immens. Popp flankt nach einem Beinschuss gegen Kaut auf Bernstein. Die trifft aber nur den Pfosten aus kurzer Distanz. Dann erobert allerdings auch Hoffenheim im Pressing mal wieder den Ball, aber Harsch schließt etwas vorschnell ab und schießt drüber. Da hätte sie durchaus noch passen können. Gleich zwei Mitspielerinnen waren frei. Und dann, ja dann kommt die 93. Minute. Wolfsburg schlägt einen Ball lang und sammelt über Bernstein den zweiten Ball ein. Danach weiß Hoffenheim nicht so ganz, ob man ins Pressing gehen soll oder wie hoch man ins Pressing gehen soll. Und so kann Hendrich zentral auf Kjelland durchstecken und die schlägt direkt einen wunderbaren langen Pass zentral über die Kette auf Jule Brandt. Die ist durch und überlupft Laura Dick zum 2:1. Das war es noch nicht, denn Minge grätscht dann noch in der letzten Aktion Fabian Dongos gerade noch im Strafraum ab. Das hätte das 2:2 sein können, aber dann ist Schluss und Wolfsburg gewinnt eben dieses Spiel Kraft aller Anstrengungen, die dafür notwendig war, mit 2:1 und sichert damit eben den Tabellenplatz 2. Justin, wie haben dir beide Teams und dieses Spiel gefallen?
Das Spiel insgesamt hat mir super gefallen, weil es von Beginn an offenes Visier war. Beide Teams haben versucht, mit hohem Pressing, sich gegenseitig unter Druck zu setzen. Hoffenheim in der ersten Halbzeit noch ein bisschen höher, noch ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen aggressiver, mit ein bisschen mehr Überzeugung auch. Das hat mich sehr erinnert an das alte Hoffenheim in Anführungszeichen, also das von früher, das regelmäßig dann auch um die Champions-League-Plätze mitgespielt hat. Das ist ja in dieser Saison aufgrund einer eher schwierigen Hinrunde nicht der Fall. Ja, ich glaube, man muss sich generell auch in Hoffenheim darüber ärgern, dass man relativ spät erst in dieser Saison zu dieser Form gefunden hat. Das ist schon, wenn sie diese Form haben, wenn sie so spielen, dann bringt das jedes Team in der Bundesliga auch in Schwierigkeiten. Und das hat man im Pokal in München gesehen. Das hat man jetzt in Wolfsburg wieder gesehen. Das ist ein gut organisiertes Pressing. Klar, hier und da hat sich Wolfsburg mit seiner individuellen Klasse auch immer mal wieder durchkombinieren können über die Flügel und dann selber es geschafft, ins letzte Drittel zu kommen. Aber ich finde, auch da hat Hoffenheim gerade im ersten Durchgang es wirklich gut geschafft, nach hinten zu verteidigen. Also die Rückwärtsbewegung anzutreten, wenn das Pressing vorne nicht funktioniert hat, ist man relativ schnell wieder hinter den Ball gekommen. Und Wolfsburg hat es dann nicht geschafft, Behrenstein und Co. in die Show zu bringen in der ersten Halbzeit. Also Behrenstein hat kaum Aktionen gehabt. Wenn überhaupt was ging, dann war es in der Anfangsphase über das ganze Spiel hinweg auch sehr starke Alex Popp, die sehr präsent war, die immer wieder versucht hat, Dinge auch anzukurbeln. Ja, man wollte ja Wolfsburg im Saisonverlauf eigentlich schon häufiger mal zurufen, dass es schon ganz gut ist, wenn so eine Alex Popp auch in Tornähe ist und nicht irgendwo anders rumturnt. Und das hat sie in dem Spiel ziemlich häufig auch getan und nicht zuletzt dann eben auch später beim Ausgleich. Klar, das war dann eben auch eine Standardsituation, aber trotzdem, dass sie im Strafraum und rund um den Strafraum einfach Gold wert sein kann, hat man in dem Spiel auch wieder gesehen. Ja, und Wolfsburg in der zweiten Halbzeit hat sich dagegen gestemmt dann, finde ich. Also sie haben gut dagegen gehalten. Sie hatten jetzt nicht die spielerischen Hochglanzmomente, aber ich finde schon, dass sie gegen angearbeitet haben. Ich finde, dass auch gut gewechselt wurde. Also nicht nur, weil Kierland beispielsweise an den Toren mit beteiligt war und weil Brandt dann am Ende das entscheidende Tor macht, sondern weil die Wechsel auch dazu geführt haben, dass man generell ein bisschen flüssiger spielen konnte. Also ich fand auch den Wechsel sehr klug, Minge ins Mittelfeld zu ziehen und dafür Hendrich dann zu bringen für die Innenverteidigung. Ich finde, das hat das Spiel der Wolfsburgerinnen auch noch mal ein bisschen stabilisiert. Und eigentlich hätte man es ja nach dem Ausgleich auch schon ahnen können, dass noch mindestens ein Tor fällt, weil Hoffenheim ja in dieser Saison noch nicht einmal unentschieden gespielt hat. Insofern war ja fast schon klar, dass am Ende noch was passiert. Dass es dann so passiert und dass Hoffenheim dann diesen letzten großen Matchball am Ende noch vergibt, ja, hat das Spiel natürlich noch mal ein bisschen spektakulärer gemacht und bisschen glücklich am Ende der Sieg für Wolfsburg. Aber ich würde auch sagen, sehr hart erarbeitet und am Ende vielleicht sogar aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch verdient.
Also ich fand es interessant, wie es Hoffenheim nochmal geschafft hat, aus dieser Druckphase rauszukommen. Und zwar genau mit dem Mittel, das auch in der ersten Hälfte gut funktioniert hat, nämlich press Wolfsburg möglichst hoch, stell jeden Abstoß zu und dann werden die Fehler machen. Und die hat Wolfsburg gemacht. Und ich glaube also vor allem diese eine Chance von Harsch, wo sie dann eben drüber schießt, das wird ihn, glaube ich, noch nachhängen, denn da war viel, viel, viel mehr drin. Und gleichzeitig hat aber dann auch Wolfsburg irgendwann die richtigen Schlüsse draus gezogen. Also Annike Borgberg hat jeden Abschluss lang ausgeführt. Und dann gab es eben diese hohen Ballgewinne nicht mehr. Und das war schon interessant zu sehen, wie das ein Ringen auf sehr hohem Niveau war, wie viele Dinge bei Hoffenheim inzwischen funktionieren. Ich würde sogar die These aufstellen, dass Hoffenheim vielleicht gerade sogar das formstärkste Team in der Liga ist, weil es wirklich hier alles zusammenkommen musste für Wolfsburg, das eben auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und trotzdem gegenhalten konnte. Also wirklich ein Genuss, dieses Spiel zu sehen, muss man wirklich so sagen. Hat auch so erinnert an fast schon klassische Spiele zwischen Wolfsburg und Hoffenheim. Da war es ja schon öfter mal sehr, sehr eng. Und ehrlicherweise sehr oft auch schon so, dass Hoffenheim dann hinten raus dann doch irgendwie nicht gewinnen konnte, obwohl man es verdient gehabt hätte oder einen Punkt noch hätte holen können. Aber ja, es war schön anzusehen, hat auch nochmal gezeigt, welche Dinge jetzt bei Hoffenheim inzwischen funktionieren und an welchen man noch arbeiten muss. Ich glaube, dass man den Abgang von Mimeti spüren wird. Das war auch in diesem Spiel zu sehen. Die hat ein gutes Gespür für Räume. Wurde nicht immer gefunden. Da hat Hoffenheim ein bisschen was liegen lassen. Also Mimeti war sehr, sehr gut darin zu erkennen, wann Pedermors alleine war im Zentrum. Und hat sich dann einfach so ein bisschen so ein paar Meter von ihr wegplatziert. Aber wurde da eigentlich selten angespielt in diesen sehr interessanten Räumen. Es ging sehr, sehr viel über die Flügel. Aber ja, total interessantes Spiel und eben auch von Wolfsburger Seite, muss man sagen. Gibt es natürlich auch viel zu kritisieren und man trägt die Altlast des schlechten Aufbauspiels weiter mit sich herum. Ich glaube, das wird das Thema für die nächste Saison, denn das muss besser werden beim VfL Wolfsburg. Die Lücken waren zum Teil wieder sehr, sehr groß, die man überspielen musste im Aufbau und wo man sich dann damit auch so ein bisschen mit Ansage in Probleme gebracht hat. Gleichzeitig hat das, was Hoffenheim immer versucht hat, aber nicht immer geschafft hat, nämlich Spiel aus dem Druck wieder raus, und das ist dann eben meistens auf der anderen Seite des Spielfeldes, das hat Wolfsburg gar nicht so sehr probiert. Die haben immer wieder versucht, durch den Druck durchzuspielen, was, wenn es funktioniert, ganz fantastisch aussieht, aber es hat halt nicht so oft funktioniert, weil Hoffenheim das auch gut gemacht hat. Also total interessante Partie. Allein die könnte man sehr, sehr lange analysieren. Und ich glaube, dass die, ich könnte mir gut vorstellen, dass das für beide Teams so ein bisschen die Referenz wird. Für Wolfsburg kommen sicherlich auch noch die Spiele gegen Bayern und Frankfurt mit dazu, dass man sich überlegt, okay, wo stehen wir aktuell und wo wollen wir hin und welche Spielerinnen brauchen wir dafür und was müssen wir taktisch vielleicht anpassen. Schöne Partie.
Absolut. Und also was mir bei Wolfsburg aber so ein bisschen Sorge macht, klar, jetzt kriegen sie nächstes Jahr natürlich auch mit Koraczyka eine fantastische Spielerin dazu, werden sie sicherlich auch weiterhin im Kader noch verstärken und haben ja auch die ein oder andere gute Offensivspielerin. Aber trotzdem ist schon eine gewisse Abhängigkeit auch gerade von Alexandra Popp und eben auch von Svenja Huth vorhanden, die ja beide nicht ewig da sein werden und die beide auch ehrlicherweise nicht mehr ganz auf dem Niveau sind, auf dem sie schon mal waren, was einfach logischerweise im Verlauf der Zeit so ist. Aber wie du es gerade gesagt hast, diese großen Abstände zueinander und wenn man sich dann mal befreien konnte nach vorne, dann waren meistens eine dieser beiden Spielerinnen mit daran beteiligt, indem sie sich haben fallen lassen, in die Zwischenräume sich dort angeboten haben und man dann eben dieses Hoffenheimer Pressing auch überspielen konnte. Und diese Abhängigkeit macht mir dann schon so ein bisschen Sorgen. Und da bin ich echt gespannt, wie man das dann im Sommer löst, welche Spielerinnen dann noch dazukommen, wie es auf der Trainerbank dann auch grundsätzlich weitergeht und so weiter und so fort. Also das sind Dinge, ja, da muss man mal abwarten, wie sich das alles entwickelt bei Wolfsburg und ob sie dann noch in der Lage sind, Bayern Paroli zu bieten, geschweige denn, um Platz zwei dann auch mitzuspielen. Denn auch da muss man sagen, Frankfurt sicherlich auch spannend, inwiefern sie den Kader auch in Zukunft zusammenhalten können und wie sie ihn weiter verstärken können. Aber es ist ja schon so eine leichte Tendenz mindestens vorhanden, dass sich da Frankfurt ja vielleicht zu einer neuen Nummer zwei in Zukunft etablieren könnte. Aber ja, das ist Zukunftsmusik.
Wird auf jeden Fall ein spannender Transfersommer, würde ich auch so sehen. Ja. Vielleicht geht ja sogar Rebecca Blomqvist jetzt von Wolfsburg zu Frankfurt, wurde ja auch schon berichtet. Das ist dann natürlich auch ein ganz interessanter Wechsel vor dem Hintergrund. Also es ist eben ein Umbruch, nicht nur in der Spitze so ein bisschen, sondern auch in der Breite einfach extrem viele Ergänzungsspielerinnen, die jetzt den VfL verlassen werden. Von daher bin ich auch sehr gespannt und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie man jetzt die neuen Spielerinnen integriert. Also mich hat das auch so ein bisschen gewundert jetzt während der Saison, dass Kielland noch so wenig zum Einsatz gekommen war teils und ich finde, sie hat einfach sehr große Spielmacherinnen-Qualitäten, hat ein sehr gutes Auge. Von daher hat es mich auch für sie gefreut, dass sie da diese Assists machen konnte, dieser tolle Pass zu Brandt und bin sehr gespannt, welche Rolle Spielerinnen, wie sie dann nächste Saison spielen.
Definitiv. Und bei den Abhängigkeiten von eben Spielerinnen wie Pop und Huth, das ist das berühmte Phänomen. Spielerinnen sind individuell so gut, dass sie eben eine wichtige Rolle spielen in ihrem Team und dann erkennen wir von außen, ja, was ist aber, wenn die nicht spielen, dann spielen sie ja schlechter, ja, weil ja auch diese hohe Qualität fehlt. Also ich verstehe total, was du meinst, ich finde es auch interessant, auch in diesem Spiel war es wieder so, schaut euch die Heatmaps von allen Wolfsburger Spielerinnen an und bei allen könnt ihr klar zuordnen, welche Position haben sie gespielt, bei Svenja Huth und bei Alex Popp, übers ganze Feld, einfach, die haben alles gespielt, Libero. Also das ist eben, das wird jetzt auch nicht mehr weggehen beim VfL Wolfsburg, bis die Spielerinnen ihre Karriere beenden. Und dann muss man Lösungen finden. Aber es ist sehr, sehr schwer, das gerade zu beurteilen. Aber es zeigt definitiv, dass im VfL Wolfsburg noch viel Leben steckt, eben auch die Art und Weise, wie man dieses Spiel gewonnen hat. Und jetzt hat man es in der eigenen Hand, also hatte man vorher auch schon. mit einem Auswärtssieg jetzt bei Turbine Potsdam und dann einem Heimsieg gegen Leverkusen am letzten Spieltag würde man Rang 2 fix machen und damit könnte man fix mit der Champions League planen. Und das wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Für die TSG aus Hoffenheim wiederum geht's jetzt dann eben zur Eintracht Frankfurt und sollte man da ähnlich gut spielen wie hier in Wolfsburg an diesem Montag, dann könnte es sogar sein, dass sich das dann schon entscheidet, wer Rang 2 und wer Rang 3 holt. Hinterher hat dann Leverkusen auf einmal am letzten Spieltag noch was zu gewinnen. Mal sehen. Danach geht's für Hoffenheim noch ins Heimspiel gegen Jena. Und dann ist diese Saison vorbei. Jena ist das Stichwort. Wir kommen jetzt zu den beiden Spielen, die ehrlicherweise gar keine Implikation mehr für irgendwas hatten an diesem Spieltag. Deswegen können wir die Partie Werder Bremen gegen Jena vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln. Logischerweise richtet sich der Blick sowieso schon auf Donnerstag bei Bremen. Und damit eben auch auf die Frage, wie fit kommen Spielerinnen durch diese Partie hindurch gegen Jena. Und da gab es gleich eine Schrecksekunde, weil Livia Peng behandelt werden musste in der vierten Minute. Sie konnte dann allerdings weiterspielen. Darüber hinaus ist allerdings offensiv gar nichts zu sehen von Werder in den ersten 30 Minuten. Reuter hat auf der anderen Seite für Jena noch eine Schusschance. Peng muss auch einmal weit vor dem Strafraum gegen Jaron klären. Und wenn ich sage, dass man offensiv nicht viel von Werder Bremen gesehen hat, dann hat sich Larissa Mühlhaus in der 38. Minute gesagt, ha, dem zeige ich es und schieße jetzt das Tor des Monats, denn genau das ist dann passiert. Weidauer wird noch vom Ball getrennt und so entsteht eine Ecke, die Saskia Matthijs nach innen bringt. Und wenn ihr dieses Tor nicht gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut euch bitte die Highlights an, sie sind ja bei YouTube leicht zu finden. Oder schaut auf die Instagram-Kanäle von Werder Bremen. Da wurden die auch rauf und runter geteilt. Larissa Mühlhaus, sie packt einen sensationellen Fallrückzieher aus und erzielt das 1:0. Und ganz, ganz sicher werden wir dieses Tor noch oft sehen. Es war wunder, wunder, wunderschön. Das muss man einfach so sagen. Und würden wahrscheinlich auch die Jenaer Spielerinnen so bewerten, auch wenn es natürlich für Jena schon bitter war. Denn man hatte Werder wirklich, wirklich gut im Griff. Zur zweiten Hälfte geht dann Sophie Weidauer raus. Ich konnte jetzt nicht rauskriegen, ob das irgendwelche Fitnessgründe hatte oder eben Schonungsgründe fürs Pokalfinale. Hauseke und Jaron scheitern jeweils an El-Sharif und Peng. Dann verliert Peng den Ball an Naomi Gentile und das ist eigentlich dann das größte Malheur für Jena, dass sie es nicht schafft, aus großer Distanz das Tor zu treffen. Sie schiebt den Ball ganz knapp am Tor vorbei und das wäre das 1:1 gewesen. Larissa Mühlhaus köpft dann später nochmal drüber. Peng pariert stark gegen Birkutz, also es gab noch eine weitere Chance auf den Ausgleich. Und hinten raus dann, in der 87. und der 89. Minute, dann wird dieses Ergebnis doch noch deutlich. Matthijs verlagert stark auf den rechten Flügel, Mahmoud bleibt erst hängen, aber kann dann zurück auf Matthijs stecken, die in den Strafraum gesprintet war und zum 2:0 trifft. Und nur 2 Minuten später in der 89. Minute läuft wieder ein Konter über Mahmoud, die super auf Papai querlegt, die das 3:0 erzielt. Und damit haben wir dann, Helene, ein vermeintlich deutliches Ergebnis, das sich aber nicht so ganz mit dem Spielverlauf deckt. Und man muss eigentlich sagen, Gott sei Dank ging es für Jena um nichts mehr. Deswegen ist es dann leichter zu verdauen. Denn eigentlich hat ja Jena ein gutes Spiel gemacht, oder?
Schon, fand ich auch. Also so richtig Selbstvertrauen tanken vor dem Pokalfinale, wie man sich das jetzt vielleicht vorgestellt hatte, war das nicht. Also es war so ein bisschen ein Hochrisikospiel. Nicht in dem Sinne, dass jetzt die großen Krawalle zu erwarten
waren.
Gerade
in Bremen musst du sehr vorsichtig mit diesem Begriff sein, aber gut, ist doch mal was anderes.
Ja gut, ich meine nur, ich finde, man hat außergewöhnlich viele Grätschen in letzter Minute noch gesehen und ein paar wilde Aktionen auch von Livia Peng, wie du auch schon zwischendurch erwähnt hattest, die da mehrmals wieder ihren Trademark-Move rausholen musste und weit vorm eigenen Tor geklärt hat. Teils auch mit dem gewissen Risiko eben. Also es war teils echt ein bisschen wild in der ersten Hälfte, was Bremen eigentlich nicht so gut gefallen konnte. Sie haben Jena teils viel den Ball überlassen und hatten vermutlich so die Idee, dass sie Jena dann eben gut unter Druck setzen können, im Mittelfeld den Ball gewinnen können und dann so die Nadelstiche setzen. Aber das hat nur so mittelgut geklappt. In Wirklichkeit war das Pressing ziemlich ineffektiv, fand ich. Also Jena hat sich da fast gar nicht in Bedrängnis bringen lassen. Hat sehr giftig gemacht im Mittelfeld. Also das war wirklich nicht so vergnügungssteuerpflichtig da für Bremen. Man hat irgendwann richtig gemerkt, dass sie ja ein bisschen genervt sind. Jena hat auch immer wieder den Ball im Gegenpressing erobert, haben Bremen zu vielen Fouls gedrängt, dadurch immer wieder Freistöße und so im Mittelfeld geholt. Und ja, das war einfach sehr unangenehm für Bremen. Und die haben es dann erst in der zweiten Hälfte ein bisschen besser geschafft, haben sich da offensiver aufgestellt, sind auch selbst mehr ins Risiko gegangen, haben vertikaler gespielt und damit konnten sie dann Jena so ein bisschen besser knacken. Trotzdem das 3:0 natürlich deutlich zu hoch und Jena hätte auf jeden Fall die Führung oder den zwischenzeitlichen Ausgleich verdient gehabt.
Ja, es war von Jena, finde ich, auch nochmal eine Leistung, die unterstreicht, warum sie am Ende zu Recht in dieser Bundesliga bleiben. Und das eben nicht nur, weil Potsdam eine außergewöhnlich schlechte, oder was heißt außergewöhnlich, wir haben es ja vorhin gesagt, so außergewöhnlich vielleicht nicht, aber nicht, weil Potsdam eine schlechte Saison spielt, sondern weil Jena es gerade in der Rückrunde auch geschafft hat, sich nochmal zu steigern und sich so ein bisschen hochzuziehen oder zumindest die Gegner, die sie hatten, so ein bisschen auch runterzuziehen mit ihrer Spielweise. Jetzt zu Recht auch die letzten Spiele, ich glaube 3 Spiele waren es vorher, die sie nicht verloren haben, 2 Siege sogar. Also da haben sie die Punkte dann eben auch gesammelt und bleiben dann am Ende auch zu Recht in der Liga. Und man muss ja auch dazu sagen, die Chancen stehen ja jetzt nicht so schlecht, dass Jena am Ende sogar vor Köln bleibt und dann sogar in einer Saison die Klasse gehalten hätte, in der es 2 Absteigerinnen gegeben hätte. Also das ist schon respektabel, finde ich, weil Jena auch eines der Teams war, eines der beiden Teams, wo viele von Anfang an gesagt haben, die werden die letzten beiden Plätze unter sich ausmachen, die werden nicht viele Punkte sammeln. Und ehrlicherweise sah es ja auch lange so aus, als würde das ein Schneckenrennen werden, wo am Ende ein Team mit 3 oder 4 Punkten die Klasse hält und das andere eben absteigt. Aber Jena hat sich echt gemausert jetzt und ich finde, die haben sich auch fußballerisch echt gemausert. Also die hatten in der ersten Halbzeit 2, 3 Kombinationen mit drin, die wirklich, wirklich gut waren. Und auch wenn man Bremen natürlich unterstellen kann, dass sie mit dem Kopf bereits woanders sind, muss man das in Bremen erstmal so spielen, wie Jena das getan hat. Das Pressing war sehr gut organisiert von Jena in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit über weite Strecken. Bremen hat insgesamt 93 lange Bälle gespielt. Das war teilweise, finde ich, also teilweise glaube ich, war das Teil des Plans in Anführungsstrichen, indem man immer wieder versucht hat, dann auch Mühlhaus als Wandspielerin zu nutzen und dort irgendwie nach vorn zu kommen. Aber 93 ist insgesamt dann einfach zu viel. Das war fast jeder 5. Pass, der da lang geschlagen wurde. Und da glaube ich eher weniger, dass das der Plan war. Gerade in der ersten Halbzeit war es mir von Bremen auch viel zu hektisch. Also wenn sie den Ball mal erobert haben, dann haben sie eigentlich immer sofort versucht, irgendwie in den Gegenstoß zu gehen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht. Da haben sie es ein bisschen ruhiger gespielt, ein bisschen kontrollierter und haben das Tempo dann in einzelnen Situationen angezogen. Aber das war in der ersten Halbzeit ein Grund dafür, warum Jena für mich das sogar deutlich bessere Team war. Klar, gegen Ende hat Bremen nochmal so ein bisschen mehr Kontrolle reinbekommen. Aber dass dieses Tor dann fällt, dieses wunderschöne, ja, war dann schon so ein bisschen gegen den Spielverlauf auch. Auch wenn sich vorher schon angedeutet hat, dass Bremen ein bisschen besser in die Partie kommt, glaube ich, dass Jena in der ersten Halbzeit mindestens das Unentschieden, vielleicht sogar die Führung verdient gehabt hätte. Und wie Max vorhin schon gesagt hat, diese eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo der Ball dann knapp vorbeigeschoben wird, vielleicht hätte sie den Ball mit ein bisschen weniger Druck spielen sollen, weil ich weiß nicht mehr, wer es war von Jena, aber irgendeine Spielerin ist da noch mit durchgestartet, die hätte vielleicht die Chance gehabt, den Fehlschuss nochmal zu korrigieren. Ja, sei es drum, das war dann die letzte Chance eigentlich für Jena nochmal so richtig in die Partie zu kommen.
Ich fand es auch gut, wie die Leute auf der Tribüne da eingeblendet wurden nach diesem Traumtor von Mühlhaus und die sahen auch alle ganz verwirrt und verdutzt erstmal aus, was da gerade passiert ist, was sie da gerade gesehen haben. Also war für mich auf jeden Fall auch ein Moment dieses Spieltags. Mhm. Aber ja, ich fand es auch spannend, was du eben meintest, dass denn, also wir haben ja die ganze Saison nur über dieses Jena-Potsdam gesprochen und jetzt haben sie sich da wirklich rausgehört. Und natürlich kann man es auch andersrum drehen, dass Köln eben eigentlich die ganze Zeit vielleicht schon so ein bisschen unter dem Radar quasi geflogen ist medial, obwohl sie ja sonst auch eindeutig im Abstiegsrennen mit drin gewesen wären. Aber genau, das ist eben nochmal eine andere Klasse, was die da immer Köln jetzt, was sie da immer für Verpflichtungen haben und wie sie dann vielleicht auch nicht so reinpassen. Und bei Jena, ja, individuell würde ich sie schon weniger stark einschätzen, aber haben wirklich immer wieder einen guten Matchplan. Also ja, ich bin gespannt, wie es dann nächste Saison läuft mit den 3 Aufsteigerinnen und Jena.
Ja, und wer weiß, vielleicht hat hier gerade Werder 1 gegen Werder 2 gespielt. Also Werder 1 hat es ja mal geschafft, mit 9 Toren die Klasse zu halten. Jena schafft es aktuell mit 7 Toren. Und es waren interessante Elemente mit dabei, also was ihr angesprochen habt, der Aufbau zum Beispiel von Jena, den fand ich total interessant. Sie haben immer zu dritt aufgebaut, aber darin variabel, also mal stand El Sherif zwischen den Innenverteidigerinnen, mal hat sich Julevic zurückfallen lassen in die letzte Kette, das war häufiger der Fall, aber immer war man in Überzahl. Und was Werder dann in der ersten Hälfte nicht gut gemacht hat, und ich denke, das muss man ins Pokalfinale schon mitnehmen, war, dass dann man sich zu sehr in die Länge hat ziehen lassen. Also Mühlhaus und Wieder, die konnten das nicht aushalten, dass sie nicht pressen durften. Sie hätten quasi in der eigenen Hälfte warten müssen und jeder kommen lassen müssen, weil das hohe Pressing war dann eben schon vorbei, sind sie immer wieder angelaufen und deswegen war das Spielfeld extrem lang. Und da hat Jena dann aber auch wirklich mit einer Ruhe reingespielt. Das war ganz, ganz beeindruckend zu sehen. Das hat Werder dann viel besser gemacht in der zweiten Hälfte. Auch die Einwechslung von Mahmoud hat da definitiv nochmal was verändert. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und wirksame Einwechslung. Aber ich bin total gespannt, wie das weitergeht mit Jena. Denn in dieser Art hätte das, glaube ich, niemand erwartet. Und das war ein gutes Spiel. Und dementsprechend kann ja auch Jena jetzt ganz entspannt auf das kommen, was da jetzt eben noch so kommt. Das ist nämlich der FC Bayern. Das wird sicherlich ein interessantes Heimspiel gegen, tja, entweder frustrierte Bayern-Spielerinnen oder müde gefeierte Bayern-Spielerinnen. Auf jeden Fall freue ich mich da schon auf die Pressing-Aktion von Jena. Könnte lustig werden. Danach reist man zur TSG aus Hoffenheim und beschließt diese Saison. Und für Werder Bremen geht's logischerweise jetzt eben in dieses heiß ersehnte Pokalfinale. Man kann nur gewinnen, alles ist möglich. Danach folgt noch ein Heimspiel gegen Köln und ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Und es soll ja auch nicht komplett untergehen, auch wenn wir jetzt ein bisschen kritisch gegenüber Werder waren. Man hat einen Punkterekord aufgestellt, jetzt schon 29 Punkte nach 20 Spieltagen. Das gab es noch nie und das ist definitiv auch Ausdruck einer sehr guten Saison und eben nicht nur im Pokal. Und dann hatten wir noch ein zweites Spiel, das von der Tabellenkonstellation her gar keine Relevanz mehr hatte, zwischen Leipzig und Essen. Und einem von beiden Teams hat man auch angemerkt, dass es um nichts mehr geht, würde ich jetzt mal so sagen. Es passiert ehrlicherweise erstmal rein gar nichts. Und dann fällt das 1:0 auf recht kuriose Art und Weise. In der 13. Minute kommt Herr Linden für die SGS per Kopf an einen Freistoß. Sie kann ihn allerdings nicht kontrollieren. Und jetzt gibt's drei Spielerinnen, Krug, Magerl und Marti. Die stehen direkt neben dem Ball. Marti hält sich noch irgendwie das Gesicht. Aber keine von ihnen geht hin. Also das ist dieser Klassiker, nimm du ihn, ich geh Brot holen. Und deswegen, das sieht Herr Linden, geht wieder zu ihrem eigenen Kopfball und schießt ihn einfach ins Tor. Also sehr, sehr kurios und so führt dann eben die SGS mit 1:0 und nach 31 Minuten dann sogar mit 2:0, denn es gibt einen hohen Ballgewinn von Potzi gegen Magerl und sie legt quer auf Rieke und die kann aus ja so ungefähr 10 Metern schießen und erzielt das 2:0. Das heißt, man kann schon davon sprechen, zwei Fehler von Leipzig führen zu den Gegentoren, auch wenn natürlich vor allem der zweite durch ein gutes Pressing von Essen herausgespielt wird. Dann ist Andrade nach einem Pass von Krug durch und schießt. Sindermann hat den Ball aber und in der 69. Minute fällt dann die Entscheidung. Die gerade eingewechselten Elmasi und Meier erzielen gemeinsam das 3:0. Elmasi täuscht im Strafraum den Schuss an und passt dann auf Meier und die trifft im Fallen ins Tor. Gio Hoffmann kann hinten raus noch ein Tor erzielen, allerdings aus Abseitsposition und das ist nicht nur vom Ergebnis her bitter, sondern auch deshalb, weil es nämlich bedeutet, dass dieser Schuss nicht gezählt hat, dass der einzige Schuss von Raba Leipzig in der 46. Minute in der zweiten Hälfte abgegeben wurde. Also man war zwar manchmal im Angriffsdrittel, aber es hat eben einfach nichts mehr geklappt. Und deswegen, Helene, komme ich eben zu dem Eindruck, das war so ein Nachmittagsspiel bei gutem Wetter. Die hatten schon alle Lust und sie haben es probiert, aber irgendwas hat auch gefehlt bei Leipzig. Kannst du es mir erklären?
Typisch goldene Ananas halt, das soll man sagen. Ja, es war natürlich ein bisschen hart trotzdem, das 3:0, würde ich sagen. Also schon das zweite Fake 3:0 bei diesem Spieltag, was zu ausfällt. Ja, Soccer Donner hat sogar geschrieben zu dem Spiel, Leipzig völlig von der Rolle in der Überschrift. Ganz so weit will ich jetzt auch nicht gehen. Mhm. Ich fand es jetzt nicht desolat oder so im Aufbauspiel, aber sie hatten eben diese Defensivfehler, die dann gut ausgenutzt wurden. Ja. Bisher haben sie natürlich auch oft überperformt bei ihren Chancen, waren relativ effizient diese Saison. bei dem Spiel heute einfach nicht. Dagegen für Essen natürlich eine Saison, wo sie oft nicht das Spielglück auf ihrer Seite hatten. Und das lag meistens nicht so an der Chancenverwertung, würde ich sagen, sondern eher daran, dass sie leichte spielerische Vorteile einfach nicht in diese klaren Chancen ummünzen konnten. Und ich würde mal die These wagen, dass jetzt eigentlich gar nicht so viel anders war bei dem Spiel. Nur hat halt eben Leipzig paar großzügige Geschenke verteilt. Insofern konnten sie sich dann freuen und haben das dann natürlich auch gut umgemünzt. Ja, also Pozzi wieder engagiert, ist ja großes Talent, sagt Markus Hübner jetzt auch schon längere Zeit, auch wenn sie auch so ein bisschen ihre Up and Downs hatte in der Saison, aber ja, quasi hellwach auf jeden Fall in der Situation, fand ich sehr gut. Und Leipzig, ja, wie gesagt, im Aufbauspiel waren sie jetzt nicht so schlecht. Sie haben viel gemacht wie sonst, aber an ein paar Ecken hat es einfach nicht so richtig geklappt. Ja, Fudala zum Beispiel hing ziemlich in der Luft, fand ich. Hat man jetzt nicht so viel gesehen. Und dann war Essen auch einfach recht aufmerksam, haben die Schallpässe, die Leipzig versucht hat, immer wieder gut abgefangen mit Meißner und so. Und ja, bei Leipzig schien schon so ein bisschen einfach der letzte Funken, vielleicht Konzentration und Wille auch zu fehlen. Also gerade bei diesen Zweikämpfen an der Seitenlinie da, wo es dann um den Einwurf geht oder so, da war Essen schon einfach so ein bisschen spritziger, fand ich, wirkte wacher. Und das fand ich auch gegen den Ballbesitz bei Essen auffällig, dass sie da ja schon engagiert waren und dass es alles recht flüssig war, dass sie recht schnell immer die Gegenspielerin übernommen haben, dann von ihrer Mitspielerin und so aus der Deckung. Von daher, ja, ich glaube, bei Essen waren sie vielleicht, haben es einfach vielleicht ein Stück weit mehr noch angenommen, waren ein bisschen wacher und Leipzig wird sich jetzt nicht freuen über dieses Spiel, aber sie wissen, glaube ich, dass sie es besser können und sie werden es auch wieder besser machen, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, also ich stimme dem ersten Teil deiner Aussagen ein bisschen mehr zu als dem letzten Teil, weil ich finde, du hast schon richtig gesagt, es ist gar nicht so viel anders gewesen als im Saisonverlauf. Ich glaube auch, dass Leipzig vieles genauso gemacht hat wie immer. Sie haben teilweise riskant aufgebaut, was ich gut finde. Ich finde es immer gut, wenn Teams dieses Risiko auch eingehen. Wenn ich Trainer wäre, hätte ich es auch lieber, dass mal so ein Fehler passiert wie beim 0-2, als dass jeder Ball eben dann lang nach vorn geholzt wird und man überhaupt nicht in irgendeine Spielkultur kommt. Also das finde ich schon auch lobenswert. Da hat sich Leipzig sehr gut weiterentwickelt in dieser Saison, hat einen teilweise sehr guten Aufbau, kommt dann auch direkt ins letzte Drittel in vielen Szenen. Ich finde, die Anfangsphase war sogar sehr gut von Leipzig. Da hatten sie 2, 3, vielleicht sogar 4 Szenen, in denen sie sich relativ schnell dann auch nach vorn kombinieren können. Aber der Unterschied zu dem, was sie eben in den ersten beiden Saisondritteln vielleicht gut gemacht haben, ist, dass sie im letzten Drittel in der Entscheidungsfindung nicht so gut waren, dass sie da ihre gefährlichen Spielerinnen nicht so in die Szenen bekommen haben, dass sie die letzte Aktion nicht so hinbekommen haben, dass sie da schon nicht so effizient waren. Und wie du es auch richtig gesagt hast, gar nicht mal bei der Chancenverwertung, weil so viele Chancen hatte Leipzig nicht. Es waren am Ende irgendwie 0,1 Expected Goals. Also da haben sie wenig kreieren können. Aber sie waren eben im letzten Drittel nicht effizient, wenn es darum ging, sich überhaupt diese Chancen herauszuspielen. Und das war der große Unterschied, dass du hinten dann auch mal einen Fehler machst. Gut, das 1-0 war sehr unglücklich. Da waren 3 Leipzigerinnen, glaube ich, die sich gegenseitig angucken und ja, wer nimmt ihn jetzt? Und das war dann ja einfach eine schlechte Kommunikation oder genau das, was du auch gesagt hast, dass sie da nicht ganz so wach waren. Das 2-0 finde ich, wie gesagt, das ist in der Saison auch schon ein paar Mal passiert, dass Leipzig dann im Aufbau eben vielleicht den Tick zu viel Risiko in Anführungsstrichen ging. Aber das ist was, ja, was ich einfach verbuchen würde unter Learning by Doing, um es mal so zu formulieren. Also finde ich schon auch in Ordnung, dass sowas mal passiert. Aber vorne haben sie es einfach nicht geschafft, effizienter zu spielen und sich die Chancen herauszuspielen, um so ein Ergebnis dann eben auch nochmal umzudrehen oder zu korrigieren. Und das hat mir gefehlt. Und ich würde das gar nicht so sehr auf Willen schieben, sondern vielleicht kommt diese Spielweise, diese sehr direkte Spielweise, diese sehr schnelle Spielweise auch manchmal an ihre Grenzen, wenn man zu schnelle Entscheidungen trifft, also wirklich zu vertikal spielt, zu hektisch spielt, zu viel Tempo geht, dass man dann einfach auch ja, gerade in so einem, an so einem Tag, wo nicht alles zusammenläuft, dass man dann ein bisschen anfälliger auch für Fehler ist oder für ungenaue Pässe, für fehlende Präzision. Und da haben dann eben mehr als 2-3 Prozentpunkte in der Qualität des Ausspielens dieser Situation dann auch gefehlt.
Am Ende waren es 8 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Das ist nochmal die Statistik zu dem, was du gesagt hast. Und die Schussstatistik habe ich ja schon genannt. Ich glaube, ihr habt es sehr gut zusammengefasst. Bei Essen kann man vielleicht noch erwähnen, dass über Pucella und Flach man immer wieder in gute Offensivaktionen gekommen ist. Aber auch da hält sich ja der Erkenntnisgewinn ehrlicherweise dann doch etwas in Grenzen. Deswegen wollen wir das mal nicht überstrapazieren, die Analyse dieses Spiels. Ich entlasse euch Hörerinnen und Hörer aber noch mit der Info, wie es jetzt weitergeht für beide Teams. Leipzig wird jetzt dann in Leverkusen spielen und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt diese Saison beenden. Essen wiederum spielt jetzt zu Hause gegen Freiburg und dann beim FC Bayern. Und wir starten mit neuer Stimme in die Awards, die wir noch vergeben wollen. Unseren MVP, unsere Unsung Heroine und unseren Moment des Spieltags wollen wir jetzt alle drei küren. Und ich bin sehr gespannt, wer es bei euch geworden ist. Helene, wenn du magst, dann darfst du gerne beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Also ich würde mit einem ganz klassischen Namen gehen, mit dem Risiko, mir jetzt wieder große Langweiler-Titel einzuheimsen. Aber ich muss einfach nochmal bei diesem Bayern-Meistertitel, der jetzt feststeht, doch nochmal auch Clara Bühl herausheben, weil ich finde einfach, die steht einfach dafür, was jetzt für Bayern wichtig war bei dem Spiel. Und zwar eben diese Flanken, diese Standards, habe ich ja auch schon gesagt, wie sie das schlagen kann. Und ja, sie hat nicht jedes 1-gegen-1 gewonnen und ich glaube auch, dass selbst wenn ihre Saison jetzt sehr, sehr gut ist, dass da durchaus noch ein erheblicher Raum ist zwischen der aktuellen Bühl und der besten Bühl aller möglichen Universen. Aber trotzdem finde ich, dass sie es gut gemacht hat gegen ihren Ex-Verein natürlich. Hatte selbst auch 1/3 aller Ballberührungen von Bayern jetzt im gegnerischen Strafraum. Also war da wirklich wieder so ein Fix- und Angelpunkt für das Bayern-Spiel. Von daher denke ich, werde ich sie nochmal als MVP nennen. Aber das letzte Mal für diese Saison.
Du bist in dieser Saison nicht mehr dabei, schließe ich daraus. Ansonsten kann das ja gar nicht möglich sein. Justin, wer ist deine MVP?
Ja, ganz kurz noch zu Bühl. Ich finde es Wahnsinn, wie gut sie schon ist. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, da sind mindestens 5-6 Aktionen dabei, wo du dir denkst, nee, also das geht eigentlich auf dem Niveau irgendwie nicht. Und da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und dann sieht man aber dann wieder so eine Aktion wie bei diesem Standard oder auch andere Dribblings und da überzeugt sie dann komplett. Also das ist schon sehr, sehr hohes Niveau, auf dem man da kritisiert bei ihr. Und ich bin echt gespannt, wie dann die beste Bühl aller Universen aussieht. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und hoffe, dass wir sie noch sehen. Meine MVP ist Lara Praschniker. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, dass sie ein brillantes Spiel für Frankfurt gemacht hat, dass sie fast überall immer da war, wenn irgendwo Gefahr entstanden ist, dass sie dort ja einfach auch diese 1-gegen-1-Situation immer wieder auch gesucht hat, dass sie im Kombinationsspiel ohnehin sehr stark ist, dass sie sehr gute Entscheidungen trifft. Also man sieht bei ihr kaum Fehler. Das geht manchmal so ein bisschen auch unterm Radar bei Frankfurt, weil sie einfach schon so lange auf einem Riesenniveau einfach auch spielt. Ich finde das immer sehr, sehr begeisternd, ihr zuzuschauen, auch weil sie ein sehr hohes technisches Niveau hat, weil sie aber auch sehr spielintelligent ist und das macht wirklich viel Spaß, ja, das zu beobachten.
Auch eine sehr gute Wahl. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Platzprobleme auf der MVP-Position. Also ich habe lange über Kasaya nachgedacht. Man hätte auch sicherlich da, vielleicht nehme ich die als Unsung Heroine, mal gucken, wen ihr da noch so wählt, also ich nenne mal nicht noch weitere Namen, aber ich lande auch bei einer Bayern-Spielerin, auch so ein bisschen für ihr Gesamtwerk, würde ich fast schon sagen, in dieser Saison, und zwar Sarah Sadrazil, die ist eigentlich viel eher eine Unsung Heroine, aber ich finde das irre, wie die sich reingespielt hat ins Mittelfeld, wie sie eigentlich mit hauptverantwortlich dafür ist. Ich denke, so kann man sagen, dass dieser harte Ausfall von Georgia Stanway, hört nochmal die Folge damals, in der wir das besprochen haben, wo wirklich die Frage war, na, wie fangen sie das jetzt auf, was ja auch zu einem Last-Minute-Transfer noch geführt hat, also mutmaßlich hat es dazu geführt, mit Caruso, die noch verpflichtet wurde. Aber dass das alles dann doch gar nicht so ins Gewicht gefallen ist in dieser sehr, 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 sehr guten Rückrunde, wir haben es ja vorhin besprochen, das liegt meiner Meinung nach an Sarah Sadrazil. Und auch im Spiel gegen Freiburg war das wieder zu sehen. Bei ihr war ganz oft Endstation und gleichzeitig hat sie aber auch ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wann sie sich im Angriffsdrittel auch richtig riskant, also rund um den Strafraum einschalten kann, auch auf die Gefahr hin, dass man eben dann, wenn man im Gegenpressing nicht direkt den Ball bekommt, vielleicht eine Vakanz auf ihrer Position hat. Also deswegen meine MVP dieses Spieltags eben auch mit dem etwas bisschen größeren Kontext. Helene, wer ist deine Unsung Heroine dieses Spieltags?
Ich darf die ganze Zeit anfangen heute, das ist ja richtiger Luxus.
Ja, ne?
Ja, also wen ich noch kurz erwähnen wollte, obwohl sie nicht meine Unsung Heroine ist, aber ich wollte es eigentlich schon im Segment tun und habe es dann irgendwie vergessen. Aber Saskia Matthijs hatte natürlich ein sehr gutes Spiel bei Bremen, aber sie hat auch ein Traumtor geschossen oder zumindest ein sehr schönes Tor. Vielleicht sind wir immer ein bisschen inflationär mit diesen Begriffen in der Sportwelt, aber auf jeden Fall ein sehr schönes, sehenswertes Tor und hat mich für sie gefreut, weil es ja auch ihr erstes Tor in der Saison war und ich fand sie auch ansonsten sehr überzeugend, aber eben, wer so ein Tor schießt, ist schon nicht mehr die Unsung Heroine. Deswegen benenne ich stattdessen eine Kollegin von ihr, nämlich Ricarda Waldling, die mir auch sehr gut gefallen hat in dem Spiel. Ich finde, sie hat sehr viele Bälle gewonnen im Mittelfeld, hat die dann auch immer sehr direkt und geradlinig weiterverarbeitet, hatte damit eben auch dieses gewisse etwas, was Bremen gebraucht hat in der zweiten Hälfte. Diese Spritzigkeit hat auch selbst einen guten Antritt und ja, ich denke, sie ist auf jeden Fall eindeutig der Typ Spielerin, die wir oft bei Unsung Heroine haben, weil sie oft eher so ein bisschen unauffällig ist, damit eben unterm Radar fliegt, aber sie hat sich jetzt verdient über die Jahre auch als Stammspielerin hochgearbeitet, nachdem sie ja länger eher so ein bisschen zwischen Bank und Startelf gependelt ist. Genau, deswegen mit dieser bisschen mit dieser Gradlinigkeit würde ich sie gerne nominieren als Unsung Heroine.
Sehr schöne Wahl. Justin?
Ja, ich bleibe in Frankfurt und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt eine Unsung Heroine ist, aber Carlotta Wamser ist die zweite Spielerin, die mir bei der SGE direkt ins Gedächtnis kommt. Sie hat defensiv alles abgeräumt, was abzuräumen war, auch wenn Köln jetzt da nicht den allergrößten Druck gemacht hat, aber sie hat ja auch, und das kann man ja auch als defensiv bezeichnen, im Pressing nach vorn viel Druck ausgeübt und unter anderem ja auch das 1-0 damit eingeleitet, dass sie einen Ball gewonnen hat und dann klug verteilt hat und war an allen oder vielen gefährlichen Situationen mit beteiligt. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen analysiert, deshalb ist sie für mich da auf jeden Fall auch ganz, ganz vorne mit dabei.
Sehr, sehr schöne Wahl. Ich bin überrascht. Jetzt habe ich tatsächlich noch die Auswahl zwischen zwei Spielerinnen, die ich gerne nennen wollte. Also da mache ich eine Honorable Mention für Delise Boboy, die einfach, die ja nicht immer in jedem Spiel spielt, auch am letzten Spieltag hat sie irgendwas über 20 Minuten gemacht, jetzt wieder voll gespielt und die war im Grunde, insgesamt war sie an 11 von 18 Schüssen von Leverkusen beteiligt, 6 davon hat sie selbst abgegeben und 5 hat sie vorbereitet mit Shot Creating Actions, also die hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wer jetzt allerdings dann meine Unsung Heroine wird, ist Justine Kielland. Wir haben sie vorhin schon kurz angesprochen, aber irgendwie finde ich, man muss auch wegen der Bedeutung des Spiels dann vielleicht doch auf eine Wolfsburgerin gehen, weil es in diesem Spiel noch um etwas ging, anders als beim Leverkusen-Spiel. Und sie hat in ihren 28 Minuten waren es, wirklich nicht nur ihre 2 Assists vorgegeben, sondern die waren Unruheherd. Ich mochte auch die Art und Weise, wie sie sich nichts hat gefallen lassen bei Standardsituationen. Da wurde sie auch einmal ermahnt von der Schiedsrichterin Angelika Söder. Aber ja, also ich stimme dir zu, Helene, du hast vorhin gesagt, man fragt sich so ein bisschen, warum man sie nicht öfter gesehen hat. Ich möchte das unterstreichen und küre sie zu meiner Unsung Heroine. Ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach, von Justine Kielland. So, Helene, und jetzt musst du natürlich auch wieder anfangen. Alles andere wäre jetzt ja ein Hohn, wenn ich dich nicht wieder anfangen lasse. Dein Moment des Spieltags, vielleicht kommt es da heute zur Doppelung. Mal gucken.
Möglicherweise, denn ich bin ganz und gar konventionell, werde hier für keine Überraschungen sorgen und küre den Fallrückzieher von Larissa Mühlhaus ohne weiteres Tramadam zu meinem Moment des Spieltags. aber mitsamt den verdutzten Leuten auf der Tribüne. Und was ich aber auch noch witzig finde, jetzt muss ich doch noch was anhängen, es gab zwischendurch bei einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr von welchem, aber es gab so einen kleinen Exkurs von den Magenta-Kommentatoren, und es war Fasnacht, und da hat er so eine Minute oder sogar länger darüber referiert, warum eigentlich alle Fußballbegriffe auf Englisch so viel besser und interessanter klingen, nämlich an dem Beispiel Wingback und Schienenspielerin. Und das fand ich sehr lustig, es wurde dann eine halbe philosophische Erörterung. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass der deutsche Fußball nicht sexy genug ist. Also ich finde, das ist ein Thema für ein Rasenfunk-Tribünengespräch.
Ja, vielleicht auch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das bei DAZN gemacht hat. Da gehört Olli Fasnacht hin, oder? Kann das sein? Ja, ich spare mir alle Kommentare, die ich dazu habe. Es werden nämlich sehr viele. Justin, was ist dein Moment des Spieltags?
Sehr clever wegmoderiert. Ja, mein Moment des Spieltags, ich habe auch ehrlicherweise den Fallrückzieher von Mühlhaus gehabt. Da gibt's nichts. Als zweites könnte man natürlich auch den Abpfiff in München und die Titelfeier als prägnanten Moment nehmen. Spontan fiele mir auch noch das Brandtor ein. Ich entscheide mich, glaube ich, dann aber trotzdem für den Fallrückzieher, einfach weil er so wunderschön war und man das nicht so oft sieht.
Okay, wisst ihr was? Also, du hast wunderbare Alternativen genannt. Und ich möchte noch eine hinzufügen, der Jubel von Pernille Harder nach dem 2:1, da merkt man, also man möchte nicht gegen sie verteidigen. Also wenn sie so schon jubelt, dann möchtest du nicht gegen sie spielen müssen. Das würde ich nicht noch hinzufügen. Aber es wäre wirklich Quatsch, wenn ich jetzt einfach nur, um was anderes zu sagen, nicht auch diesen Fallrückzieher nehmen. Denn das war der Moment, wo ich aufgestanden bin vom Sofa, weil es einfach so herausragend war. Und das ist doch auch schön, wenn wir mal einen gemeinsamen Moment des Spieltags haben, neben den bereits schon genannten. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mit euch auf den Spieltag zu blicken und ja auch noch darüber hinaus. Herzlichen Dank an Helene Altgeld. Helene, wie immer eine große Freude. Danke dir.
Vielen Dank dir oder euch.
Und herzlichen Dank auch an Justin Kraft. Justin, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst hier im Rasenfunk.
Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder.
So ging es mir auch und ich hoffe, so geht es euch, lieben Hörerinnen und Hörern, da draußen auch. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann ist mitmachen.rasenfunk.de die Adresse eurer Wahl. Da wird jeder Kommentar gelesen. Wir versuchen generell überall alles zu lesen, aber im Forum ist es definitiv sicher. Gebt uns gerne Feedback zu dieser Sendung und dann wisst ihr ja, alles, was es hier im Rasenfunk zu hören gibt, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie das funktioniert, und das ist wirklich denkbar einfach, erfahrt ihr auf rasenfunk.de. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Es gibt auch alle Informationen nochmal in der Beschreibung zu dieser Sendung. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei EK1079, bei Dimö, bei Stohn, bei Markus1895 und beim Betzinger Bub 91. Sie alle supporten uns nicht nur, sondern haben sich auch als SupporterInnen registriert und dementsprechend konnte ich sie hier nach dem Zufallsprinzip auswählen, jetzt gerade live hier in der Sendung. Wer bei YouTube zuguckt, der sieht das ja immer, wie ich dann hier spontan auf meinem Bildschirm blicke. In diesem Sinne, danke euch für eure Unterstützung. Abonniert auch sehr gerne die anderen Formate, die es vom Rasenfunk gibt. Wir machen Sendungen auch zur Bundesliga der Männer. Es werden 2 Tribünengespräche erscheinen jetzt innerhalb von 7 Tagen. Und das Tribünengespräch mit Katrin und Lena möchte ich euch gerne nochmal ans Herz legen. Außerdem sprechen wir im Nationalteams-Feed über alle deutschen Nationalteams, Männer wie Frauen. Und in der Ligatour sprechen wir über die 2. Liga der Männer und europäischen Fußball bei den Männern. Ihr seht, es gibt viel zu hören im Rasenfunk. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.